Ihr hört den Nana One Anime Podcast. Präsentiert von blog107.de und der Fleischerei Hübner. Fleischerei Hübner, denn Essen ohne Fleisch ist wie Bauschaum ohne Treibgas.
Ihr lieben Zuhörer da draußen, willkommen zur 187. Folge des Nana One Musik in dein Gesicht Podcast. Wir sind der deutsche führende Podcast für alle möglichen Instrumente und heute beschäftigen wir uns endlich mit dem Wunsch. Ihr habt monatelang, habt ihr uns immer wieder wirklich zugeballert und wir haben hunderttausende Zuhörer. Es sind eine Menge Mails, die da reinkommen. Natürlich lesen wir sie alle und wir haben euch gehört, wir haben euch verstanden. Ihr wollt mehr über Schalmeien wissen und unser absoluter Musikprofi Gabby, der ja bekannterweise jedes Instrument auf diesem Planeten spielen kann, der hat sich gedacht, Schalmei, da gehe ich rein. Und dann ist er direkt in den Musikladen, hat sich 37 Schalmeien gekauft. Gabby, jetzt ist deine Zeit. Was hast du nach einer Woche über Schalmeien gelernt und ist es dein neues Lieblingsinstrument geworden?
Es ist tatsächlich nicht mein neues Lieblingsinstrument geworden, aber meine neue Lieblingswaffe. Denn ich habe mir eine 12-läufige Schalmei im Musikladen gekauft und bin dann auf den YouTube-Kanal von Jörg Sprabe gegangen und habe mit so einem Kit bestellt und habe die zu einer illegalen Waffe ummodifiziert. Und jetzt habe ich eine 12-läufige Schalmei-Schrotflinte.
Nimmst du die dann auch in den Mund?
Die nehme ich auch in den Mund, ja.
Und drückst ab?
Das Mundstück ist ja in der entgegengesetzten Richtung von den Läufen. Also ich puste dann einmal rein und dann wird der Schuss abgefeuert. So habe ich die gebaut.
Und damit legst du dich dann oben auf dein Vordach, wenn der Blackout kommt.
Richtig. So habe ich mir das gedacht. Und dann wird einfach irgendwie nach unten geschrotet. Wie es auch, also es sind 12 Läufe, also was willst du machen? Das geht in alle Richtungen dann.
Witzigerweise, wir hatten ja im Vorgespräch, hatte ja Mitch eine ganz interessante Sache gedroppt. Der hat gesagt, dass eigentlich in seiner Religion die Schalmei verboten ist und als ein schmutziges Instrument zählt. Mitch, ich weiß, wie fühlt sich das jetzt für dich an? Ich meine, wirklich diese Lobpreisung der Schalmei zu erfahren.
Also, das große Problem an der Geschichte ist, dass man ja tatsächlich ein bisschen in den historischen Kontext reingucken muss, ja. Schalmein, das Lieblingsinstrument der Hirten. Hirten eigentlich, also schon die niederste Klasse im Ganzen, die ja eigentlich sowieso schon, sag ich mal, zu unfähig waren, das Ganze zu spielen. Und also von daher, nee, also ich habe da ein ganz, ganz ungutes Gefühl in der Magengegend. Es tut mir leid.
Alles klar. Dementsprechend würde ich sagen, wenn du damit ein ungutes Gefühl hast, hätte ich ein alternatives Thema einfach mal, weiß ich nicht, habt ihr vielleicht darauf Bock, dann lass uns heute vielleicht mal über Anime sprechen, weil ich glaube, das wäre super exklusiv, wenn wir jetzt sagen würden, ja, Mitch, du hast ein ungutes Gefühl, aber wir reden trotzdem über ein Thema, was für dich unangenehm ist.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin sehr dafür, also ob es nun die Schalmei ist, die unangenehm ist oder ob es das ist, was unangenehm ist. Hey.
Fühle ich mich zu unwohl mit Anime. Also ich würde das lieber dann abgeben an die Freunde vom Manamon Anime Podcast. Das ist mir zu heikel, das Thema.
Ja, macht Sinn. Ja, schade, Leute. Ich glaube, das war dann auch die letzte Folge gewesen, ne? Nach über 181 Folgen, die Schalmei. Ja, ich glaube, das war jetzt dann tatsächlich unser Exitus.
Ein bisschen so ein Downer jetzt, ne?
Gehen wir in die Sommerpause, würde ich sagen, oder?
Würde ich sagen, ja.
Melden uns dann danach wieder.
Ja. Alles klar.
Habt einen schönen Sommer.
Okay, bye, bye. Dann viel Spaß mit den Leuten vom Nanaball Anime Podcast.
Tschüss.
Hallo, herzlich willkommen zum Nanaball Anime Podcast, Ausgabe 9 der Sommerseason 2025. Die vorletzte Ausgabe. Wir haben nochmal 5 fantastische Titel für euch heute. Und zwar mit einer fantastischen Besetzung, die ganz anders ist als sonst. Was ist anders? Nun, das erfahrt ihr jetzt und habt es definitiv nicht schon vorher erfahren. Hallo Yuga, hallo Mitch.
Hallo und herzlich willkommen. Es sind wieder 2 Jahre vergangen seit meinem letzten Auftritt im Nanamon Anime Podcast.
Ich prüfe wieder. Jedes Mal prüfe ich wieder, wann ihr beide zuletzt da wart.
Nein, das sind doch keine 2 Jahre. Das waren aber keine 2 Jahre.
Bei Yuga vielleicht, oder?
Ja, ich weiß nicht. Ja, hallo, mein Name ist Yuga. Du warst immer bei Retro dabei, oder? Ich bin Anime-Konnoisseur.
Oh.
Und ich warte, was dieses O zu bedeuten hat.
Ja. Also bei Mitch ist es ziemlich genau ein Jahr her. Sommerseason 2024, letzte Ausgabe irgendwie so anscheinend.
Aber ich war doch in Retro, war ich mal dabei zwischendrin. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, ja, klar, aber das war Podcast. Wir nicht. Das ist ja, das
ja, 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 ja.
Genau. Also
bei und wer den, den Retro-Stream nicht verpassen will, schaltet ein bei nanaone.net und Sendeplan und so ein Zeug.
nanaone.net/Livestream. Da findet ihr jeden Sonntag ab 20 Uhr unseren Retro-Stream. Da gucken wir alte Scheiße aus den 90ern. Wird richtig gut. Ja, wenn ihr das jetzt hört, dann ist die krasse Sendung wahrscheinlich schon vorbei. Aber falls ich doch schon irgendwie eher diesen Podcast release, am 14. September gucken wir Evangelion und Nubo in einer Sendung. Das wird der wichtigste Retro-Stream aller Zeiten. Und Golden Boy.
Oh, shit.
Ja, musst du.
Wann war ich jetzt zum letzten Mal im Podcast dabei? Das ist doch die viel wichtigere Frage.
Du warst zuletzt vor 2 Jahren dabei. Oktober 23. Im Retro-Podcast zur Frühlingsseason 95. Also das war die Retro-Season, die wir verpodcastet haben. Bei Slayers.
Ah, stimmt, bei Slayers war das gewesen. 2.
Ich gucke nochmal, wann du zuletzt beim regulären Season-Stream dabei warst, weil das ist ja nochmal spannender. Da ist es tatsächlich ziemlich genau 3 Jahre her. Das war Herbst-Season 2022 am Anfang.
Podcast, Leute. Das ist genau mein Format.
Absolut. Juga, der Podcast-Profi.
Ja, aber wir haben heute wir müssen natürlich, es gibt ja etwas, das kennt ihr noch nicht, das ist Nanaone, die Wahrheit. Und was genau wirklich die Wahrheit ist, werdet ihr in der nächsten Retro-Ausgabe erfahren. Da erfahrt ihr nämlich die Wahrheit über Endos erneutes Entschwinden. Beim letzten Mal hatten wir eine verrückte Reise durch mehrere Zeitlinien mit einem Mitch, der in dreifacher Version immer wieder versucht hat, Gabby daran zu hindern, Dinge zu tun. Aber die Wahrheit heute ist tatsächlich eine andere. Ist ein bisschen schade. Wir trauern da auch drum. Endo hat uns vorhin angeschrieben und hat gesagt, er hat jetzt die erste Folge der neuen Spider-Man-Cartoon-Serie geguckt und hat danach sein Leben in Frage gestellt. Er hat gesagt, okay, cool, das ist Anime, passt schon, aber das ist Cartoon. WTF, wie hammergeil. Und er kann jetzt kein Anime mehr gucken. Er sagt, das geht jetzt einfach nicht mehr. Cartoon ist einfach bigger, better, stronger. Macht den. Ja, und er sitzt da halt abends da, trinkt Kong Strong, isst ein Schokocroissant und er glotzt dabei eine neue Nickelodeon-Serie.
Ja. So sieht's aus. Also, wir haben Endo leider verloren. Das heißt, das wird die neue Stammbesetzung sein. Ich hoffe, ihr seid zufrieden damit.
Ja.
Rip alle 2 Jahre einen neuen Podcast.
Also es gibt dann im September 2027 machen wir dann die 10. Ausgabe zur Sommerseason 25.
Okay, Gabi, was haben wir heute alles für nice Sachen im Programm?
Wir starten direkt mit einer Doppelfolge. Und zwar schauen wir jetzt Cleaver Tess. Lizenziert von Crunchyroll.
Crunchyroll!
Das finde ich super, mach das immer zeitgleich jetzt so bei allen Sachen. Das ist genau so möchte ich das. Das ist genau die Qualität, die ich hier erwarte. Das Ganze hat auch einen Simuldub gespendiert bekommen und ist eine Manga-Adaption vom Studio Lay Deuce. Die hatten wir letzte Season mit Compass 2.0 und letztes Jahr mit Rising Impact. Der Manga ist von Iwahara Yuji, das ist der Autor von King of Thorn und Dimension W und läuft seit 2020. Als Regisseur haben wir Taguchi Kiyotaka, der hat hier sein Anime-Regie-Debüt, ist eigentlich ein Live-Action-Regisseur, der vor allem bei der Ultraman-Reihe Regie geführt hat.
Also Mega Man.
Also irgendwie. Oder?
Nein, hieß, nee. Hieß Mega Man nicht anders in.
Mega Man hieß Dings? Rockman.
Ach, Rockman, sorry.
Ja, Ultraman ist ja wirklich so, den gibt's ja schon seit, weiß ich nicht, 50 Jahren oder so.
In ja, verschiedensten eben, deswegen, Inkarnationen. Ja.
Genau, nee, Ultraman heißt in Deutschland auch Ultraman. Ich glaube aber, es gibt nicht viel von Ultraman in Deutschland.
Es gibt ja diese Netflix-Adaption, die wir vor ein paar
Jahren kam. Die gibt's und wir hatten im Retro-Stream, glaube ich, mal irgendeinen Ultraman.
The Rise of Ultraman.
Sieht ein bisschen aus wie Ant-Man.
Der Reis von Ultraman.
Ja, Cleaver Tess habe ich so ein bisschen als Geheimtipp der Season empfohlen bekommen. Also den gucken zwar mittlerweile relativ viele, aber den hatte vor Beginn der Season irgendwie so gar niemand auf dem Schirm und dann ist der so immer weiter nach oben geklettert. ja, haben wir diverse Personen schon empfohlen. Gleichzeitig haben wir heute im Chat von unserer Community gesagt bekommen, dass das absolute Dreckswichse ist. Von daher gucken wir einfach mal, was davon stimmt. Und hören uns gleich wieder. Bis dahin, auf geht's. Jetzt muss von euch noch irgendjemand einen Ton von sich geben.
Piep.
Ihr wolltet schon immer mal einen Anime wie One Punch Man, nur mit Tieren. Oder einen Anime wie Attack on Titan, nur mit Tieren. Dann ist das hier genau der richtige Anime, denn hier geht es vor allem um Tiere, die alles kurz und klein schlagen und eigentlich gewinnen, habe ich so das Gefühl. Zumindest hat man da den Eindruck gehabt. Denn wir haben gerade einen wunderschönen Anime geschaut, wo ich ein bisschen die Hoffnung hatte, um da quasi schon ein bisschen Foreshadowing zu betreiben, dass es was richtig Außergewöhnliches wird. Aber zumindest in meinem Kopf ist die, ist die Serie quasi schon fertig und ich kann auch schon meine Endbewertung von dem ganzen guten Stück abgeben. Aber ich will nicht viel zu, ich will nicht zu viel erzählen. Deswegen darf Gabby einmal bitte zusammenfassen.
Soll, haben soll wir ich jetzt? Geschaut? Also ja, Mitch hat, während wir den Anime die erste Folge geschaut ja, haben,
habe ich alles Mitch geschaut.
In seinem Kopf ein Drehbuch für den Rest geschrieben ja, und sich dann die letzte Hälfte über konstant über dieses Drehbuch, das er in seinem Kopf geschrieben hat, aufgeregt und das jetzt Realität werden lassen, glaube ich, weil Mitch ja, ist irgendwie solche Kräfte besitzt.
Ich habe das über KI, habe ich das quasi selber jetzt, also der Anime ist schon komplett draußen im
also
im
es Darknet. war schon wirklich so ein bisschen weird, weil Mitch sagt, da wird jetzt gleich einer Person ins Gesicht gepisst und 5 Sekunden später wird einer Person ins Gesicht gepisst. Jetzt habe ich tatsächlich die Befürchtung, dass Mitchs Headcanon Drehbuch tatsächlich der Anime ist.
Und ich habe da ehrlich gesagt
selber auch davon jetzt auch Angst. Überzeugt.
Ich habe Angst. Und es wurde mir ja sogar.
Das ist so ein bisschen schon, so, durch diese Piss-Szene hat Mitch so ein bisschen irgendwie. Ja, die so ein bisschen einen Höhenflug bekommen und denkt jetzt, ja, dass jetzt alles, was er sagt, Realität wird.
Ich habe
wird.
Quasi die Weisheit mit Löffeln gefressen und ich habe recht. Und das habe ich selber ein bisschen Angst jetzt davor.
Mhm.
Kann man nie anders sagen.
Ja, okay.
Na gut.
Ich würde jetzt trotzdem einfach mal den Inhalt der ersten Folge zusammenfassen und Mitchs restliches Drehbuch weglassen, weil das kenne ich ja selber gar nicht. Das
nein,
hat Mitch vorhin uns so ein bisschen zusammengefasst, aber
also da gibt's
danke für die Spoiler übrigens.
Na klar, gar kein Ding. Ja.
aber ich würde mal bei der ersten Folge bleiben. In einer Welt, in der diverse Völker, die sich tatsächlich ja wie in so einem typischen Fantasy-Setting physisch durchaus unterscheiden und in verschiedenen Regionen leben. So Elfen, beziehungsweise die sehen ein bisschen anders aus als Elfen, die haben so Tiernasen, also kleine Knuppeltiernasen so. Wir haben sie genannt, Schworfen, und Orks gibt's und Wassermenschen und Menschenmenschen und noch andere
Barbaren.
Völker. Und die sind eingeschlossen in einem sehr begrenzten Bereich der Welt, denn um sie herum, um die Ländereien der Völker herum, regieren Bestien. Und diese Bestien, die halten die Völker in Schach und sorgen dafür, dass niemand da irgendwie ausbrechen kann. Und wenn es doch jemand versucht, dann überlebt der das nicht sehr viele Sekunden. Und ja, vielen Teilen dieser Völker gefällt das natürlich gar nicht, dass sie unter dieser Terrorherrschaft dieser Bestien, die ehrlich gesagt nicht viel machen, außer, ich weiß nicht, ich glaube, sie haben mal, man hat in der Rückblende gesehen, dass sie wohl einmal das Dorf von der Hauptcharakterin angegriffen haben oder so. Habe ich zumindest da so ein bisschen rausgelesen. Aber im Großen und Ganzen sind die nur Blockaden, dass die Völker nicht aus ihren Ländereien rausbrechen. Und unsere Hauptcharakterin ist aber trotzdem komplett mad und wegen dem einen Vorfall da, könnte vielleicht daran liegen, dass ihr Vater dabei gestorben ist, aber und entschließt sich, als sie erwachsen ist, dazu, ich bums jetzt eine von den Bestien, nämlich Cleaver Tess, weg und baut sich eine Heldengruppe zusammen und die rennen dann rüber in die Ländereien von Cleaver Tess und sagen Cleaver Tess den Kampf an. Das geht schief.
Aber gehörig.
Das geht gehörig schief. Innerhalb einer Minute oder so ist die gesamte Heldengruppe wegzerfetzt Und Klivatest geht siegreich aus dem Kampf hervor und sagt sich, Digga, also wenn die Menschen jetzt so hier aufmucken, dann muss ich die jetzt komplett vernichten. Und ja, also Top-Aktion, habt ihr spitzenmäßig gemacht. Alle sind doomed, weil ihr gedacht habt, wir hauen jetzt mal so einer Bestie auf die Glocken. Und ja, das tut Klivatest dann auch und greift zuerst das Königreich der Schworfen an. Und ja, sorgt da in der Hauptstadt für gehörig Tohuwabohu im Sinne von tötet alle und unter anderem auch den König. Und unter den Trümmern sieht Klivatest dann so ein kleines Baby, so ein Schworfenbaby und einen Schworfenjungen, der das Baby noch irgendwie so im Arm liegt, aber schon im Arm hat, aber schon so halb tot ist, weil komplett vergraben. Und der Schworfenjunge packt Speech 100 aus und sagt zu Klivatest, Digga, nimm mal das Baby mit und dann zeigt das Baby dir, dass nicht alle Menschen scheiße sind und dann kannst du ja da mal deine Meinung ändern. Und Klivatest sagt, ja gut, da mach ich das halt. Dann ändere ich jetzt meine Meinung durch das Baby oder so. Nimmt's mit auf Reisen und belebt währenddessen noch unsere Hauptcharakterin, die Alicia wieder. Die jetzt eine Untote ist, durch die das Blut von Klivatest führt. Und ja, sie soll jetzt ihn durchguiden durch die Welt. Sie ist jetzt sein Guide durch die Welt der Sterblichen. Und gemeinsam erleben sie tolle Abenteuer aus Mitch's Headcanon.
Ja, ganz genau. Den könnte ich euch jetzt auch spoilern, aber ich habe Angst, dass ich damit recht habe und ich euch damit wirklich die ganze Serie spoiler.
Das war ein bisschen viel neue Zusammenfassung, aber wie gesagt, die erste Folge ging 45 Minuten, von daher war es ein bisschen viel in der ersten Folge, was da jetzt passiert ist. Aber ja, so, was sagt er?
Es hätte so schön sein können, ich meine,
Folge 11 gewesen wäre.
Diese verdammte Folge 11. Das Finale fand ich nicht gut. Das war nicht so schön. Nein, also pass auf, ich fand halt wirklich schön, wir haben auch mit der Community zusammen so ein bisschen drüber geschwurbelt, wollte ich schon sagen. Ein bisschen gebrainstormt, aber so eine Geschichte, wo man im Prinzip die ganze Zeit den Antagonisten, der halt einfach mal alles wegbrezelt, die ganze Zeit, begleitet, fände ich halt auch irgendwie ganz geil. So, ne? Also was ist denn, glaub, wenn wir zum Beispiel, der Hobbit oder der Herr der, meinst du, der Hobbit so aus der Sicht von Smaug? Oder weiß nicht, Herr der Ringe aus der Sicht von also, Mordor hier, vom Dings? Das Anime fände ich ganz interessant.
Ja, aber dann darf der Antagonist nicht komplett overpowered sein. So wie hier jetzt, glaube ich, würde das nach 2-3 Folgen langweilig werden, wenn man aus Sicht des Antagonisten nur sehen würde, wie er einfach alles niedermäht und Menschen tötet.
Ja, das darf schon sogar sein, dass der Antagonist, also dann für uns der Protagonist, auch verliert letzten Endes.
Also, aber das ist es ja jetzt. Aber, effektiv ist es das ja jetzt. Es ist ja scheinbar aus Sicht des Antagonisten komplett erzählt. Zumindest war es die erste Folge so und in der Vorschau scheint das jetzt so weiterzugehen. Also es scheint schon, der Fokus ist drauf, auf Klivatest zu legen. Das ist der Hauptcharakter.
Aber du kannst ja nun nicht, jetzt nur weil du die Idee besser gefunden hättest, können wir jetzt nicht die Kritik darauf aufbauen, wie cool wäre es gewesen.
Nein,
ist ja die Frage, wie cool gesagt. Ist oder uncool ist, was wir gesehen haben. Und ich weiß nicht, also ich fand das jetzt gar nicht mal so blöd. Ich meine, du hast halt am Anfang, wird diese Heldengruppe stark aufgebaut und die scheißt halt erstmal komplett rein. Das ist, fand ich jetzt, gewinnt jetzt nicht den Innovationspreis, aber ist ja so ein ganz netter Anfang.
Ja, hat ein bisschen
ne, was mit Game of Thrones, ne? Da macht er auch noch das ganze Königshaus da nieder. Ne? Nicht schlecht, muss man auch erstmal hinkriegen. Aus irgendeinem Grund lässt er sich dann dieses Baby aufschwatzen.
Das war die eine Sache, die ich ein bisschen weird fand, aber da kann ich noch so ein bisschen Suspension of Disbelief vielleicht durchgehen lassen, indem man sagt, so, ja, ist halt eine Bestie, die nicht nach menschlicher Logik agiert und vielleicht einfach aus, es wird ja so dargestellt, dass sie das einfach aus Interesse einfach mal sagt, so, ja, was ist so ein Menschenleben schon für mich aus zeitlicher Sicht? Schauen wir mal, was wird. Ja.
Deswegen, also ich fand das jetzt eigentlich für eine Fantasy-Geschichte ziemlich stabil. Natürlich, wie immer, hat die erste Folge halt noch kaum was mit dem Worldbuilding zu tun gehabt hat. Glaube ich, bei weitem noch nicht. Alleine, wenn ich mir das Cover anschaue, welche Charaktere da alle drin vorkamen, glaube ich, die Hälfte davon haben wir noch gar nicht gesehen. Das bedeutet, die erste Folge lässt einen ziemlich leer zurück, aber lässt zumindest hoffen, finde ich, weil ich glaube, es gibt dann ganz zum Schluss, ne, gibt es ja so einen kleinen, ist ja wirklich alles die erste Folge, also wirklich der Start in diese Geschichte rein, gibt es dann so einen kleinen Gedankenwandel bei ihm und er entschließt sich jetzt nicht sofort einfach alle umzubringen, was er sein ursprünglicher Plan war, sondern er entschließt sich dazu zu sagen, ja, cool, ich ziehe jetzt dieses Baby einfach auf, um aus dem Schatten heraus dann meine Macht da wirken zu lassen. Und das fand ich wiederum ein interessantes Konzept. Was ich mir halt sehr stark vorstelle, ist, dass das Vernichten des Königshauses von Hayden oder Hiden hat ja eine Emptiness hinterlassen. Und das wird wahrscheinlich jetzt Leute auf den Plan rufen, die das füllen wollen, weil anscheinend ist ja unten in dieser Schmiede noch irgendwas fucking Mächtiges drin. Und wahrscheinlich wird es exakt, also nicht wird es darum gehen, aber das wird, glaube ich, so eine Motivation sein, so auch so eine Art, ne, wer wird da jetzt auf den Plan gerufen und wie sehr entscheidet sich Cleavertest da jetzt mitzumischen. Am Ende der ersten Folge kriegt er auf den Deckel und fällt erstmal um. Also dieses Bild, okay, Cleavertest, der macht jetzt sowieso alle fertig, weil hinter der jetzt kommt und irgendwas sagt, der wird einfach weggerippt, ist zumindest am Ende der ersten Folge hat sich das ja nicht bewahrheitet.
Gut, kann an dem menschlichen Körper liegen, den er sich gegeben hat für den Moment, aber ja. Also das sind für mich sind so zwei Story-Elemente, die ich jetzt hier interessant finden würde, wenn die jetzt so ausgebaut werden, wie es potenziell ausgebaut werden könnte. Also zum einen die Hauptsache, dass er jetzt dieses Baby aufbauen möchte als den künftigen Herrscher über die Schwolfen und oder das Königreich Hayden und da so ein bisschen aus den Schatten agieren möchte und dann vielleicht eben keine Menschen töten muss, sondern über so eine Schattenregierung die Menschen in Schach hält oder so nach seinen Vorstellungen. Das könnte interessant werden, der Teil. Und wir haben noch die Hauptcharakterin, die jetzt eine Untote ist und eine übelste Wut auf Cleavertest eigentlich hat. Das hat sich dann zum Ende hin so ein bisschen, kam das nicht mehr so rüber, sie ist jetzt eigentlich so zwangsläufig sein Guide, aber zum Ende hin hat sie sich irgendwie ein bisschen zu sehr damit abgefunden. Das könnte man auch noch ein bisschen ausbauen, finde ich, dass sie also Gewissensbisse hat und eigentlich mega, mega, mega wütend auf Cleavertest eigentlich ist, weil er ihr alles genommen hat. Also das ist eher so meine Hoffnung, dass das noch ein Plotpunkt wird, der einfach ein bisschen Charakterdynamik da reinbringt.
Aber ich glaube, das wird es sowieso geben. Also es wirkt halt ein bisschen so, ne, der Cleavertest hat ja selber gesagt, ich habe nicht so viel Ahnung von der menschlichen, also zumindest scheinbar von der menschlichen Anatomie, ne? Da kommt gerade, kann ein Zombie Milch geben, ja. Wär ein Punkt. Und vielleicht kommt dann auch noch eben was, wo sozusagen die Alicia dann einfach auch dem sagen wird, hier so und so ist es, nee, das ist awkward, was du gerade machst, so verhalten sich Menschen nicht, dies, das, ne? Also dieses Guide-Ding auf jeden Fall. Und ich glaube, es wird sich auch viel, viel, viel um dieses Kind drehen. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, es könnte sogar einen Timeskip geben, dass das Kind dann irgendwann, oder vielleicht in der Staffel 2 oder was, keine Ahnung.
Davon
ich weiß ja nicht, was da, aus, wie ja. viel da jetzt also, ist, aber irgendwann wird das Kind halt eben auch erwachsen oder, weiß nicht, wenigstens jugendlich sein oder so. Und ja, dann alles wegbumsen. Also ich glaube, die...
Also
die
auf AniDB ist jetzt keine ältere Form von dem Kind eingetragen, aber weiß ich auch nicht, ist auch bei laufenden Serien immer ist es schwierig, da weiß ich nicht, wie oft da was aktualisiert wird.
Ich würde sagen, genau. Ne, dürfen nicht vergessen, dass ja schon 11 Folgen oder so draußen sind.
Genau,
dementsprechend, by the way, ich glaube...
11. Folge, die ist gestern erschienen, da war, ist Twitter explodiert, zumindest der Animations-, der Sakuga-Teil von Twitter, weil die 11. Folge hat eine Person komplett alleine animiert. Der Episoden-Director, der hat einfach gesagt, ich mach das jetzt komplett alles selber. Komplett insane.
Und das ist geil oder nicht geil?
Soll wohl ziemlich gut aussehen, ja. Ist ein sehr fähiger Animator, dessen Name ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm habe. Tanaka Hironori. Das ist, ja, der hat so bei Chainsaw Man unter anderem mitgearbeitet und, My Hero Academia, Vistoria, Spike's Family, ja, so. Ja. Jujutsu Kaisen. Es ist ein, also, ist ein umtriebiger Animator.
Will das jetzt gerade nur sagen, es sind schon 11 Folgen draußen. Bevor wir jetzt zu sehr darum rumreden, was jetzt alles vielleicht noch an Plotpoints kommen könnte, was ein bisschen peinlich wäre, wenn Leute, die den Anime vielleicht schon gesehen haben, sagen, hä?
Was erzählen die da? Haben die
ja, nee, so tief gehen wir ja da hier sowieso nicht rein. Es ist einfach bloß so die erste Einschätzung. Und wolltest du gerade noch weitererzählen?
Nö, nee, also gesagt, ich würde das mal, ne, denk mal, für mich mal runtergebrochen, ist halt bisher ganz angenehme Dark Fantasy. Ich finde es persönlich ein bisschen zu lustig für Dark Fantasy. Ist aber am Ende auch immer so eine Geschmacksfrage. Ich glaube, das Ding hat definitiv Potenzial. Sonst wäre es auch, glaube ich, gerade nicht so ein gehypter Titel. Also ich habe zumindest das Gefühl, dass er zu den gehypteren Titeln gerade gehört.
Ja, ja.
Weil also definitiv das Intro hörst du gerade bei TikTok super oft. Das ist in super vielen Spotify-Playlists drin.
Der baut sich so Woche für Woche seinen Hype so ein bisschen. Aber es ist kein Hype-Titel, würde ich sagen. Also nicht auf so einem Level wie, keine Ahnung, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man und so weiter, bei weitem nicht auf diesem Level, aber er baut gerade so eine gewisse Gefolgschaft auf und als so ein Geheimtipp, den vorher keiner auf dem Schirm hatte.
Deswegen, ich werde mir auf jeden Fall weiter reinziehen. Dahingehend hat er mich überzeugt. Ich mag den Fantasy-Ansatz, dass ich jetzt nicht nur so eine fröhliche Heldentruppe erlebe, sondern dass die im Endeffekt nicht existiert, weil die ja gleich gestorben ist. So das letzte Überbleibsel ist unsere Protagonistin, so die jetzt mit dem Umstand leben muss, dass sie jetzt im Endeffekt dem unterstellt ist, dem sie eigentlich besiegen wollte. Der ist halt ein super mysteriöser Charakter. Das kann interessant sein, muss es nicht. Auch die Geschichte mit dem Kind. Und ich weiß nicht, ob wir es gerade schon erwähnt hatten. Das Kind ist ja, also das Kind sollte ja aus dem Königspalast rausgeschafft werden. Das heißt, da werden sich wahrscheinlich auch noch Intrigen und Geheimnisse entspinnen. Also es gab ja einen Grund, warum das Kind von da eigentlich weggeschafft werden sollte. Also da hat das Ding für mich genug Potenzial, dass ich sage, ah komm, ne, also die ersten Folgen gebe ich mir da weiter. Also ich fand das jetzt gut, die erste Folge.
Ja.
Jetzt nicht übermäßig, jetzt nicht, dass ich sage, oh mein Gott, endlich, ne, komplett weggehypt. Das hatte ich tatsächlich das letzte Mal so richtig bei der ersten Folge von Solo-Leveling gehabt. Auch wenn es irgendwie ein Trope ist, aber da hatte ich das mehr. Aber Tier ist auch da. Mal gucken.
Ja, also es ist jetzt auch nichts für mich, was mich jetzt komplett weghypt nach einer Folge. Aber es war kompetent produziert. Es war einigermaßen kompetent erzählt. Und fühlt sich zumindest, trotz dass es eigentlich zusammengebaut ist, aus relativ vielen Versatzstücken, die man auch woanders schon hat. Aber gut, wann hat man schon was komplett Innovatives heutzutage, hat es sich trotzdem irgendwie frisch angefühlt und sticht aktuell aus dem aktuellen Fantasy-Einheitsbrei zumindest so ein bisschen heraus. Und das kann ich zumindest wertschätzen und habe da auch ein bisschen Bock, das weiterzuschauen.
Also ich glaube, für mich ist es so, dass ich einfach ganz viel Befürchtung habe, dass sie das komplett in den Sand setzen. Der Punkt ist, die Geschichte um das Kind herum und auch um den Cleveland da, ich habe den Namen schon wieder vergessen, Clevertes und auch die Beziehung zu der Alicia, da muss ich gestehen, da bin ich sogar bei dir, Hyuga, dass das ein bisschen zu lustig vielleicht ist. Ich hoffe, dass das nicht so unnötig in so Slapstick ausartet, weil das würde dem Anime, glaube ich, nicht gut tun. Das ist so meine...
war so an der Grenze vom...
Genau, es war an der Grenze, es war ne, also ich weiß nicht, diese Szene mit der Milch, also
es kann immer so, nicht so sein passieren müssen. Wie bei einem Helsing, ne? Bei Helsing hast du ja dieses übelst düstere Setting und dann ständig wirklich so richtig befeuerte Humor-Szenen, die überhaupt nicht witzig sind. So
dieses
geht's
typische
jetzt
mit diesen spitzen Zähnen und dieses sinnlose Aufgerege und so.
Genau. Also hier ist jetzt einfach nur bis jetzt so, es passieren so ein paar überraschende Dinge und Charaktere reagieren überrascht darauf und man kann da ein bisschen drüber schmunzeln. Aber es ist im Kern noch jetzt kein super Dark Fantasy Setting, würde ich sagen, aber gut, das kann ich jetzt nach einer Folge auch noch nicht so krass einschätzen. Ehrlich gesagt, da muss man, glaube ich, noch mehr von den restlichen Völkern sehen auch von dem politischen Ding.
Noch
so
wissen, wie weit sie in der Erzählung gehen, ne? Dark Fantasy, ne? Dann da hast du ja super oft eben, ne, was wir jetzt am Anfang der Folge ja hatten, ne, dass dann auch immer Charaktere, gut, die hatten wir noch nicht lieb gewonnen, aber dass dann eben halt auch mal ein Charakter einfach mal stirbt und du nicht auf allem Plot-Armor hast und am Ende lachen wir alle und Freundschaft gewinnt sowieso über alles.
Ja, nee, das ist, glaube ich, tatsächlich auch gar nicht der Fall. Also ich fand es natürlich echt irgendwie ein bisschen lustig, also selbstironisch fast schon, dass die Charaktere, diese 13 Helden am Anfang irgendwie total ja auch mit so extra, wie nennt man das? Mit so extra kleinen Schaubildern, wo drauf steht, das ist der und der und der kommt dort her und ja, so weiter so und so fort und letzten Endes
Namensbau halt einfach alle zu jedem Charakter.
Ja, genau, und die sterben halt einfach alle in den nächsten 5 Minuten. Das fand ich irgendwie ein bisschen lustig. Ansonsten habe ich tatsächlich, also es ist wirklich nur eine Befürchtung, weil das mit dem Baby und mit dem Clevertest und mit der Alisa, das finde ich erfrischend, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Da bin ich gespannt, wie sie diese Beziehung dazwischen, aber bitte lasst, also ich fände es schon geil, wenn der Clevertest letzten Endes immer noch der Bad Boy bleibt und trotzdem noch alles wegbumst, letzten Endes, also weghaut im Sinne von alles kaputt macht. Worauf ich ein bisschen Angst habe, oder was heißt Angst, eine Befürchtung habe, ist dieses ständige, ja, jetzt ist ja dieses eine Land tot und es wurde schon angeteased, ja, okay, jetzt gehen wir da mal hin und gucken uns das an, und da kommt bestimmt noch das nächste, okay, da werden wir uns jetzt vorbereiten, da kommt garantiert Krieg und also das hast du ja nur aber auch schon 100.000 Mal gehabt, das muss ich jetzt eigentlich nicht haben, allerdings die Synergie mit diesem Monster des, was ist denn das, Monster des Südens oder wie, keine Ahnung, ne, das sind ja 4 dieser Götteranführer oder was das da ist, dieser Riesenbestien, Königsbestien, genau, das wäre natürlich irgendwie ganz cool, wenn es da nochmal irgendwie ein Plot-Twist ist, aber es wird wahrscheinlich was sein, was ich mir wohl gezwungenermaßen auch weiter angucken muss, mal.
Nie. Ja.
Genau. Ich lasse es mir dann von euch erzählen.
Oder kommst du bei diesen Wochenenden vorbei, wenn wir das gucken?
Das wäre verrückt.
Ja. So, kommen wir zu den Zahlen, würde ich sagen. Auf RL haben wir eine 7,85 bei 18.146 Bewertungen. Stand hier der 10.09.2025. Unsere Community gibt eine 5,75 bei 12 Bewertungen. Mitch?
Boah, also ich bin mir unsicher, dadurch, dass ich ja schon alle 12 Folgen gesehen habe. Ich gebe, glaube ich, mit halben Noten, ist das noch so ein Ding?
Mach mal nur beim Bonus-Content bei den finalen Wertungen.
Okay, dann runde ich auf und gebe eine 7 von 10. Hyuga.
Ich bin bei der Community bei der 6 von 10. Ich sehe das Potenzial und lass erstmal offen. Also, ne, deswegen. Also ist für mich auf jeden Fall weiterschauen und ja, 6 von 10 und kann dann natürlich auch noch höher steigen, wenn dann durch ist. Gabby.
Wollt mich doch verarschen, Alter.
Tja.
Ja, ich schwanke zufälligerweise zwischen 6 und 7.
Deswegen habe ich aufgerundet.
Ja gut, dann bin ich mal so nett wie Mitch und runde auch mal auf. Das war zumindest eine stabile erste Episode und wir schauen mal. Ich gucke es ja eh fertig, von daher gibt es irgendwann eh noch meine aktualisierte Bewertung bis dahin. Irgendwann nächstes Jahr im Podcast. Bleibt dran. So, direkt im Anschluss haben wir gleich noch ein Kurzanime geschaut und zwar ist das Dungeons and Television. Der ist lizenziert von niemandem, den könnt ihr euch aber legal auf YouTube angucken. Auf dem YouTube-Kanal vom Animationsstudio Sharinisha, die zu denen ich nichts gefunden habe. Das ist irgendwie deren Erstlingswerk. Sogar mit englischen Subs und Dubs. Also ihr könnt, da wird ein englischer Dub zu produziert, der ist kostenlos auf YouTube auch verfügbar.
Falls ihr da Bock drauf habt. KI, hä?
Nee, ich hatte reingehört, das waren Menschen, würde ich sagen. Also das klang nicht nach KI-Aufnahme.
Okay.
Aber ist halt immer noch ein englischer Dub. Weiß ich nicht, ob man sich das antun möchte. Das Ganze ist ein Original-Anime. Als Regisseur haben wir Shunchukan Bonta. Der ist hauptsächlich Key-Animator davor gewesen, hat jetzt hier zum ersten Mal bei einer Serie Regie geführt, auch wenn es bloß ein Kurzanime ist. Bei ein paar Musikvideos hat er noch Regie geführt, aber nicht so viel bisher gewesen. Ist ein 5-Minuten-Ding, bis jetzt ist nur eine Folge draußen. Gibt auch irgendwie keinen Release-Plan, weil das nur auf YouTube veröffentlicht wird, aber sollen wohl mehrere, also ich glaube 4 Folgen sind bei AniDB eingetragen. Ich weiß nicht, wo die Informationen her haben, ich habe jetzt da nirgendwo eine Info dazu gefunden, wie viele Folgen das insgesamt werden sollen. Bisher ist bloß eine Folge draußen, geht 5 Minuten, wir können jetzt nicht allzu viel darüber erzählen. Aber ich fasse mal kurz den Inhalt zusammen, weil ich bin ja immer noch dran. Das, was im Titel steht. wir sind in einer Fantasy-Welt, ich sag mal so Low-Fantasy, würde ich sagen, oder so High-Fantasy, so weit würde ich noch nicht gehen. Mittelalterliche Welt, es existiert aber Magie. Und irgendwie hat man schon viel, viel früher als in unserer Welt herausgefunden, wie Fernsehtechnik funktioniert. Und jetzt gibt es ein paar Leute, die da Pioniere der Fernsehtechnik sind und diese in diese Welt reinbringen wollen. Und das direkt mal auf diese Weise tun, dass sie Dungeon-Szenen live streamen. Es ist quasi auch die Erfindung von Twitch oder zumindest von Live-Fernsehen. Und andere Abenteurer oder Bewohner dieser Welt können sich jetzt live angucken, wie Menschen in Dungeons verrecken.
Ja, sehr gut. Sehr gut. Also ja. Ein innovatives Story-Konzept.
Ich fand's eigentlich, war ganz cute, finde ich.
Cute ist, glaube ich, der richtige Begriff
dafür. War nicht die schlimmste erste Folge für ein Kurzanime, auch wenn es relativ nichtssagend war. Aber das Konzept ist ganz witzig. Ist so ein nettes kleines Gimmick, was halt wirklich nur als Kurzanime funktioniert. Opening war krass, insofern, dass das hatte ich vor ein paar Tagen auf Twitter gelesen, dass das komplett auf Cells animiert war. Analog produziert, auf Zelluloid-Folie gezeichnet und dann mit ganz klassischer Retro-Technik abgescannt von den Cells. Und entsprechend sieht das Opening, ist auch in 4:3, sieht das so ein bisschen aus wie die Sachen, die wir bei uns im Retro-Stream aktuell gucken. Das fand ich ein interessantes, nettes Detail. Generell waren da so ein paar relativ wilde Regieideen drinne, wo auch so noch so mit Fotos gearbeitet wurde im Hintergrund und
Stop-Motion teilweise auch. Ein
bisschen Stop-Motion, genau, so mit Papierausschnitten und so. Also war zumindest nett anzusehen, war einigermaßen kurzweilig, war ein bisschen ADHS geladen, weil sehr viel auf einmal passiert ist, auch wenn nicht so viel passiert ist. Ich glaube, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Wie sieht's bei euch aus?
Ich fand noch diese kleinen, also was waren denn das? Küken, also weiß nicht, die, das waren so, also Kükenbeine und Arme oder Stöckchen, also ganz dünne Beinchen und Ärmchen, aber in einer, weiß nicht, so einer Art Ritterrüstung oder was das war. Die haben irgendwie einen Jungen da verfolgt, warum auch immer. Und aber trotzdem, das fand ich irgendwie ganz lustig. Also fand ich auch cute, kann man schon nicht anders sagen. Und das wandelnde Schloss hat auch einen kurzen Auftritt, fand ich.
Und weil ich gerade noch was sehe, wurde gerade der Channel, auf dem man das gucken kann, bei uns im Discord verlinkt. Es gibt nicht nur einen englischen Dub, es gibt auch einen ukrainischen Dub.
Was?
Okay, also das sind die drei Dubs, die es gibt. Japanisch, Englisch, Ukrainisch. Wie auch immer das zustande gekommen ist, aber ja, ihr könnt das alternativ auch auf Ukrainisch schauen. Habe ich letztens erst erfahren, dass die Ukraine eine immer weiter florierende Manga-Wirtschaft hat. Was ich relativ wild finde für ein Land im Krieg, aber gut.
Leben läuft weiter,
ne? Und Manga ist anscheinend gerade ein stabiler Zufluchtsort für die Leute da.
Ja.
Ja, anscheinend Anime dann wahrscheinlich auch. Ja, weiß nicht. Yuga, möchtest du noch was zu Dungeons and Television sagen?
Nö, ich enthalte mich einer kompletten Bewertung, weil ich das Ding bonkers fand. Aber das sind kurzen, es sind halt Kurzdinger und ich bewerte keine Kurzdinger.
Okay.
Okay.
Dann kommen wir zu den Zahlen. Yep. Auf ML haben wir eine 6,48 bei 124 Bewertungen. Unsere Community gibt eine 5,44 bei 9 Bewertungen. Mitch?
Ich gebe eine... Ich weiß nicht. Ich runde wieder auf. Ich gebe eine 4 von 10. Gabby?
Ich gebe eine 5. War ganz nett. Aber mehr auch nicht. Gut. Dann kommen wir zum nächsten leckeren Anime. Und zwar ist das... kurz auf die Liste gucken. Ah ja. Bad Girl. Schauen wir jetzt. Fledermausmädchen.
Bad Girl, Bad Girl. What you gonna do? What you gonna do when she come for...
Genau.
Das ist jetzt immer geclaimed.
Lizenziert von ADN.
ADN!
ADN!
Digga, Leute.
Haben wir beide verkackt?
Ja, ich weiß ADN ist das ADN. Gleiche wie bei AOD früher.
ADN!
Genau. Okay, cool. Eine Vorpanel-Manga-Adaption von Studio Bridge.
Oh nein!
Eine 4chan-Manga?
Ich find's so witzig, wir hatten seit Jahren keine Vorpanel-Manga-Adaption mehr, glaube ich. Und dann kommt Mitch vorbei und alles ist wieder 2010.
Nein!
Sie sind zurück. Es gibt wieder Vorpanel-Manga-Adaptionen.
Was danke, sind denn Vorpanel-Manga?
Vorpanel-Manga sind so Gag-Manga, wo der Gag in 4 Panels erzählt wird und dann geht's weiter zum nächsten Gag und alles, es gibt nichts Zusammengehöriges, sondern alles ist einfach nur so hintereinander abgespulte Gags, die in sehr, sehr kurzer Zeit erzählt werden können. Und das ist meistens in Anime-Form unfassbar anstrengend.
Und unfassbar scheiße.
Gibt ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel K-On!, wo einfach drauf geschissen wurde und aus dem Vorpanel-Manga richtige Drehbücher gemacht wurden, die sich natürlich anfühlen. Es gibt aber auch diverse andere Beispiele. Nein, aber
gab es nicht noch diesen autistischen Jungen mit dem Lineal und dem Bleistift? War das nicht auch Vorpanel?
Das war kein Vorpanel, glaube ich.
Nicht?
Nee, war es, glaube ich, nicht. Aber ja, Vorpanel sind so Sachen, die wir in den 2010er Jahren sehr oft hatten im Stream und worüber wir uns sehr oft beschwert haben und dann ist das einfach komplett gestorben und jetzt ist es anscheinend zurück. Danke, Mitch, dafür.
Nee, klar, gerne.
Du bist schuld. Mal wieder du bist passt. Schuld. So, ja, Studios Bridge, die hatten wir diese Season schon mit Hotel Inhumans. Der Manga läuft seit 2021 im natürlich Manga Time Kirara Magazin. Das heißt, es geht wieder um süße lesbische Mädchen, die süße lesbische Dinge tun. Regisseur ist Futota Choji, der hat das Shaman King Remake gemacht und Seven Deadly Sins Staffel 2. Und im Soundtrack haben wir noch Okehasama Aliesa, die hat die Soundtracks zu Tagebücher der Apothekerin und Jujutsu Kaisen gemacht.
Oh.
Jo, dann auf geht's.
Gehen wir rein.
Leute, ich hab keinen Bock mehr auf meinen Style, auf mein gutbürgerliches Ding hier, auf so Gutmenschen-Scheiße. Ich werde jetzt delinquent.
Öffnest du dich endlich, ja?
Ich habe keinen Bock mehr, wirklich. Also die ganze Welt kann sich ficken. Ich werde jetzt delinquent und mache jetzt nur noch bösartige Dinge.
Wie fühlst du dich dabei? Ist das, also,
ich fühle mich schon ziemlich delinquentisch. Also ich habe jetzt heute angefangen damit, ne?
Ja, okay.
Ich habe mir die Schuhe nicht abgestrichen am Abstreicher, bevor ich die mit in die Wohnung genommen habe.
Dabei hast du so einen schönen Nubo-Abstreicher, der wird traurig sein.
Ja. Da habe ich mich schon ziemlich krass gefühlt.
Hast du dich entschuldigt bei dem?
Nö.
Das ist ja heute nicht benutzt.
Mein Delinquenten-Ding. Wow, krass. So, dann habe ich, hab ich Leute im Treppenhaus getroffen und ich habe einfach nicht gegrüßt.
Boah. Okay, das ist krass.
Ja.
Das ist krass. Und deinen Mitbewohner hast du, hast du ihn heute...
Keine Ahnung, der ist tot oder so. Dann bin ich in die Stadt gefahren und bin einfach, das war halt einfach so eine Kreuzung und ich bin einfach bei Gelb über die Ampel und die ist dann schon so, als ich so drüber war, ist die schon auf Rot drüber geswitcht.
Gabby, brauchst du Hilfe jetzt wirklich? Brauchst du professionelle Hilfe?
Nee, ich fühle mich gut, ich fühle mich gut. Ich bin jetzt einfach, ich fühle mich jetzt auch so ein bisschen krass. Ich bin jetzt einfach wieder jemand. Ich bin kein NPC mehr. Ich bin kein NPC mehr. Ich habe jetzt meine eigene, mein eigenes Leben wieder. Und ich, ja, und ich hoffe, Senpai wird mich jetzt so noticen.
Senpai, erzähl mal, was da drin vorkam in dem Anime.
Ja, also eigentlich hat Gabby ja schon alles erzählt, ne?
Yuga
also,
Senpai, möchtest du mich noticen oder möchtest du zumindest erzählen, worum es in dem Anime geht?
Ja, das hast ja schon alles erzählt, sage ich ja. Also folgendes, ich meine, in einer Welt, die unsere Welt ist, da ist nämlich diesmal nichts hier. Kein Fantasy-Quatsch, da wird niemand überfahren, kommt irgendwo anders hin, niemand hat Superpowers und es ist irgendwie auch kein Detektivspiel, kein Mystery. Nein, es ist einfach nur Leben in unserer Welt. In Japan. Und Yu ist eine Schülerin, ne? Highschool, erster Jahrgang, ihr erstes Jahr. Und sie ist eigentlich so ein liebes, nettes Mädchen, bisschen schüchtern. Aber sie hat ihre Augen geworfen, also jetzt sinnbildlich gesprochen, auf Atori. Und Atori, die ist so in den Augen von Yu so wahrscheinlich der tollste Mensch, den es gibt. Und die ist so die Schülerlotsin, was ist sie? Irgendwie so was Höheres? Schülersprecherin? Irgendwie sowas? Auf jeden Fall ist sie in den Augen von Yu wunderschön und aber auch so ein bisschen so einem Bad Girl-Vibe. Und Yu wird von ihr so nicht wahrgenommen. Sie will aber gerne wahrgenommen werden. Also was denkt sie sich? Ne, richtig, ich muss einfach alles tun, nur nicht ich selbst sein. Das ist immer eine richtig gute Idee. Und dann denkt sie sich, oh, jetzt so delinquent, wie in den guten alten Tagen. Wahrscheinlich ist sie auch, ne, innerlich und ohne dass andere es wissen, riesiger Fan von Great Teacher Onizuka, aber sie will das imitieren, denkt sich, ich bin jetzt auch Delinquente, ne? Und ich verstoße jetzt gegen Regeln, ne? Ich sitze jetzt im Bus und ich trinke da was und ich färbe mir die Haare und ich trage jetzt auch ein Lederhalsband und ja, sie probiert dann eben eine Rolle einzunehmen, die eigentlich gar nicht ihrer Rolle, also ihrem Charakter entspricht. Schafft es dadurch aber trotzdem immer wieder mit Atori so in so witzig verrückte Situationen zu kommen, ne? So richtig, richtig witzig, ne? So, ups, du bist ja auch da. Oh, jetzt voll peinlich. Aber dann gibt's ja auch noch ihre andere Freundin, die Suzu. Und ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass Atori da, ne, mit Suzu, ne, man weiß noch nicht so ganz. Aber auf jeden Fall. So findet die jetzt Yus neuen Delinquentencharakter eigentlich gar nicht so cool. Und so kommt es dann zwischen den dreien zu witzigen Situationen im Alltag. Bad Girl. Ja, das war das, was so die erste Folge so gezeigt hat, ne? Denn dann sind sie dann auch irgendwie, sind sie dann einkaufen und dann sieht sie plötzlich Atori und Suzu in einer anrüchigen Pose. Werden sie sich gleich küssen? Nein, dann war es doch nur wieder ein Missgeschick gewesen. Ja, aber so ist es eigentlich ein ganz putziges Ding über quasi die älteste aller zwischenmenschlichen Geschichten. Bitte beachte mich, ich tue auch alles, was ich denke, was du willst.
Und Yuri.
Ich glaube,
und Yuri natürlich, ja genau. Und Yuri am Ende, also wer es noch nicht mitbekommen hat, hier geht es nur um Mädels. Ich glaube, Männer existieren in dieser Welt
einfach nicht.
Logischerweise.
Durch Händchen halten zwischen zwei Mädels entsteht die Schwangerschaft. Das übliche halt.
Da kommt aber Mädel bei raus.
Public Decency Officer ist sie laut Beschreibung übrigens. Also sie ist diejenige, die darauf achtet, dass die Schulregeln eingehalten werden. Und das ist der Grund, warum sie halt eine Delinquentin sein sollte, damit sie so viele böse Dinge tut, damit die Aufmerksamkeit auf sie gelenkt wird. Und das findet
Atori
einfach nur niedlich.
Wir sollten das Wort Delinquenz und Delinquentin vielleicht nochmal ganz kurz erläutern.
Nein. Die Leute haben alle fleißig unseren Retro-Stream geschaut und wissen daher, was Delinquenten sind.
Okay.
Eigentlich weiß man das auch so, oder? Ist Delinquenz so ein ungewöhnliches
Wort? Weiß ich nicht. Also wir haben es damals als Fachbegriff in der Pädagogik kennengelernt tatsächlich. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das allen...
Delinquenten-Ausbildung.
Genau, ich bin Fachdelinquent.
Mitch weiß jetzt auch, wo er die lustigen Hupen findet für sein Motorrad.
Ja. Genau, also du bist, Delinquent bedeutet straftätig oder säumlich, je nach Kontext. Als Substantiv bezeichnet es eine straffällig gewordene Person, also einen Straftäter oder Kriminellen, Als Adjektiv kann es eine Person bezeichnen, die sich rechtswidrig verhalten hat oder auch eine Person, die mit der Zahlung von Geld oder anderen Verpflichtungen säumig ist.
Oha. Naja. Wow. Oder halt Leute, die also mit lustigen Motorrädern durchfahren und ihre DRs rollen und sich lustige Haarfrisuren zulegen.
Genau, die sich so tolle Frisuren machen, Lederjacken tragen, rauchen.
Oh. Also Zecken!
Und Motorrad fahren und dann lustige Hubgeräusche machen.
Ach so.
Okay. Ja, ich muss übrigens eine Aussage von vorhin korrigieren. Ich habe gesagt, wir hatten ewig keine Vorpedal-Adaption mehr. Wir hatten natürlich eine fantastische Vorpedal-Adaption mit Bocchi the Rock, der sich so wenig nach Vorpedal-Manga angefühlt hat, dass ich das ehrlich gesagt gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Oder ja, wahrscheinlich seit der Podcast-Aufnahme damals nicht mehr auf dem Schirm hatte. Der quasi wirklich nach dem Chaon-Prinzip spielt, dass man da das alles so dermaßen umgebaut hat, dass sich das null nach Vorpanel anfühlt. Hier würde ich sagen, hätte ich es nicht gewusst, dass es eine Vorpanel-Manga-Adaption ist, hätte ich das jetzt nicht als solche eingeschätzt. Also es war trotzdem ein zusammenhängender Erzählungsfluss, der sich jetzt nicht total alle wie nach einer halben Minute oder so jedes Mal wieder abgehackt gefühlt hat, als würde da zum nächsten Gag rübergegangen werden. Also ich glaube, die Zeiten sind tatsächlich vorbei. Ich hoffe es wirklich. Wir hatten jetzt so lange sowas nicht mehr. Ich glaube, selbst wenn man jetzt noch Vorpanel-Manga adaptiert, orientiert sich man sich wahrscheinlich an den Sachen, die erfolgreich waren, wie Kaon und Bocchi the Rock, und baut dann lieber sowas draus. Und dann ist das in Ordnung. Hauptproblem, ja, was ich mit dem Ding hatte, dass halt wieder zu viel komische Gags drin waren, also haufenweise Pointen drin waren, die ich einfach nicht gerafft habe. Weil es irgendwelche, ich weiß nicht, ich glaube, es waren nicht mal irgendwelche japanischen Wortspiele, aber vielleicht irgendwelche Eigenheiten der japanischen Geselligkeitskultur da drauf angespielt wurden. Ich weiß es nicht. Irgendwie das mit den Marshmallows oder so habe ich nicht gerafft und noch diverse andere Dinge, die ich schon wieder vergessen habe. Aber so im Großen und Ganzen war es ganz putzig. Also es funktioniert dann durch die Charaktere ganz gut, dass vor allem die Hauptcharakterin, dass sie die ganze Zeit denkt, so, sie ist die krasseste, aber eigentlich hat sie überhaupt kein Selbstbewusstsein und checkt das eigentlich auch selber, dass sie komplett die ganze Zeit nur von einem Fettnäpfchen ins nächste tritt. Aber das ist halt in der Form dann einigermaßen witzig.
Aber ich glaube, das ist auch der Punkt, wo du sagst, dass da hast du ein bisschen rausgesehen, dass es vielleicht Vorpanel sein kann, weil das ist ja so eine komplette Struktur gewesen, die immer und immer wieder, also was so dieses Motiv, das Gag-Motiv könnte man ja schon fast sagen, was da sozusagen sich durchgezogen hat. Aber ich muss echt gestehen, ich fand die Gags, also jetzt mal abgesehen davon, ob ich jetzt alles gerafft habe oder nicht, aber das, was ich gerafft habe, die fand ich einfach unfassbar langweilig. Dieses Zwischenmenschliche, ja, aber irgendwie es hat bei mir einfach absolut gar nicht gezündet. Es war halt wieder auch ein Schulsetting und da versucht halt jemand die Aufmerksamkeit und kriegt es irgendwie nicht hin, aber ich finde das überhaupt nicht gut transportiert, um ehrlich zu sein.
Man darf natürlich immer nicht vergessen, dass es, also ich finde mittlerweile finde ich schwer, sowas einzuschätzen, weil die Comedy-Kultur funktioniert einfach zu unterschiedlich und vieles, was wir auch früher gesehen haben, was wir als besser vielleicht auch empfinden, damit meine ich jetzt nicht unbedingt so, dass nicht die Anime von vor 10, 15 Jahren, sondern auch das, was bei uns im Fernsehen lief. Die deutsche Synchro holt da wirklich super viel raus. Ne? Also nicht, ja. Die macht's nicht besser. Sie macht's nur kompatibler. Ich glaube, das ist immer so dieses Ding so. Und das Ding ist natürlich voll gepresst mit japanisch Humor und der ist natürlich, der funktioniert halt komplett anders. Baller da in die deutsche Synchro 3-4 Karlauer mehr rein und so ein paar typische TikTok-Sprüche. Lass die so ein paar Memes sagen und das Ding ist, glaube ich, ein Comedy-Feuerwerk.
Ja, okay. Was ja im Sub zumindest funktioniert wird, versucht wird. Also
Lust auf Stuhl. Das war tatsächlich. Es gab eine Szene, da mussten wir wirklich ganz kurz überlegen. Und zwar sitzen sie halt im Bus. Ne, Yu, also die Protagonistin sitzt da. Neben ihr sitzt ihre Angebetete. Atori und ne, sie probiert dann erstmal, wie kann ich jetzt böse sein? Ne? Ich trinke was, ich esse was. Dazu muss man erstmal wissen, dass das in Japan eben schon als, also nicht rebellisch zählt, aber das macht man einfach nicht. Das zählt einfach so als wie sagt man das, so unanständig, ne? Man isst
eine und trinkt. Eine ungeschriebene Regel vielleicht sogar.
Ne, man isst und trinkt nicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln. So, da wird man jetzt nicht gleich für rausgeschmissen, aber wenn Leute das sehen, dann kommt man schon so es wie so ein böser Regelbrecher nicht. Oder Regelbrecherin in ihrem Fall rüber. Ne, da malt sie noch so ein bisschen an die Scheibe, ne? Das mag man, ne? Ist in Japan eben, schickt sich das auch nicht. Das sind Sachen, die sind für uns so, ja, okay, gut, wow, ist ja richtig badass.
Also und ich glaube, dass ich vermute fast, dass mit dem an die Scheibe hauchen und dann in das Reingehauchte irgendwie ein Bildchen reinmalen, das ist wirklich einfach nur die Retardedness von der Hauptcharakterin, die sich so denkt, so, oh, das ist jetzt mal was oder Krasses. Das.
So, und da kommt dann eben so eine Oma angelaufen. Und ne, die Oma ne, will sich dann wahrscheinlich hinsetzen und nun stehen sie dann beide auf. Yu und Hattori stehen beide auf, machen der Oma Platz. Und die Oma nimmt sich nun den Platz von der Hattori und jetzt will Yu es irgendwie hinbekommen, so ihr dann den Gefallen zu tun, hey, setz dich doch auf meinen Platz. Und dann kommt natürlich wieder so dieses Ungeschick bei ihr durch und im deutschen Sub steht dann da, mir ist gerade voll nach Stuhl, magst du dich nicht auf mich draufsetzen oder so. Ich glaube, dass es halt schwer ist, so einen Humor zu transportieren. Und der Sub hat ja, glaube ich, schon versucht, alles rauszuholen. Und wir mussten echt fünfmal überlegen, was damit jetzt gemeint war. Weil sie obviously ja nicht möchte, dass sie auf sie draufkotet. Das
sie
ist
will
ja nicht
vollgestuhlt werden, von oben bis unten.
Aber das war, genau, diese ganze Szene ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass Humor in anderen Kulturkreisen eben auch anders funktioniert. Und das ist das eben schwerst ne, immer zu übertragen, weil Dinge wie Essen und Trinken bei uns in den öffentlichen Verkehrsmitteln zwar auch nicht gestattet sind, ne, steht doch überall dran, aber völlig normal sind, das machen irgendwie 2 von 5 Leuten, so machen das und das Störende ist maximal das Geknister oder wenn es unbedingt wieder was super Stinkendes sein muss. So.
Ja, weil die Leute wieder eine Leberwurstbämme mit einer Banane auspacken wollen und dann stinkt der ganze Scheißabteil nach dem Dreck.
Genau, richtig. So. Und genau, ja. aber genau, long story short oder short story long, das ist so das, was ich halt damit meine. Und deswegen sage ich, Mitch, ich glaube, das Ding mit so einem typischen deutschen Anime-Dub, wie die heute gemacht werden, die ja alle super Karlauer-lastig sind, ich glaube, du wirst das feiern. Dann wirst du
feiern. Ja, ich denke auch, aber jetzt in diesem Moment gerade
ja,
nicht.
Das, ja, klar, das sehe ich.
Dann kommen wir mal zu den Zahlen. Jura, möchtest du? Oder soll ich das übernehmen?
Achso, ja, bitte übernimm du, weil ich wüsste jetzt nicht, wie das funktioniert.
Okay. Auf ML haben wir eine 6,76 bei 3251 Bewertungen. Ach ja, stimmt. Wir sind ja am Ende der Season fast, da sagen wir immer noch mit an, wie sich das entwickelt hat. Ist ein ganzes Stück runtergegangen, ist mit einer 7,03 nach Folge 1 gestartet. Jetzt wie gesagt bei 6,76. By the way, wenn wir gerade mal dabei sind, weil ich es beim letzten beiden Anime vergessen hatte. Ja, gut, der davor ist egal, weil der ist ja eh erst frisch gestartet. Aber bei Cleaver Tess hat sich nahezu gar nichts geändert. Ja, da nur 0,03 bloß hochgegangen. Ja. Unsere Community gibt eine 5,92 bei 13 Bewertungen. Eigentlich muss ich es an mich geben, weil ich gebe einfach an Yuga. Yuga.
Oh, ich gebe für die erste Folge auch. Ich pendle zwischen einer 5 von 10 und einer 6 von 10. Wenn ich jetzt schon höre, dass der ein bisschen runtergegangen ist, so im Verlauf der Season, würde ich. Die Erwartung wäre, dass es auf eine 6 von 10 bei mir geht, müsste ich mehr gucken, also gebe ich erstmal eine 5 von 10. Ich fand aber die erste Folge sehr unterhaltsam im Sinne von, ja, also fand ich es nicht blöd. Mitch?
Ich gebe, glaube ich, nur eine 3 von 10, weil das war mir ehrlicherweise nichts. Ist nichts, was ich jetzt weiter gucken würde. Es sei denn, es gibt eine schöne Karlauer-Synchro. Könnte man ja mal was machen. Gabby?
Ich gebe auch noch eine knappe 5 von 10. Es ist jetzt nicht schlimm, aber hat mir jetzt auch nicht humoristisch vom Hocker gehauen. Dann gucken wir mal, ob der nächste Anime uns vom Hocker hauen wird. Denn wir bleiben im Gay-Bereich. Jetzt gibt's Let's Go Karaoke. Im japanischen Titel Karaoke-Iko. Lizenziert von Crunchyroll.
Crunchyroll!
eine Manga-Adaption von Doga Kobo. Die hatten wir letzte Season mit The Shionji Family Children und letztes Jahr unter anderem mit Jellyfish Can't Swim in the Night. Der Manga ist 2019 als Einzelband erschienen. Entsprechend ist das Ding hier auch eine sehr, sehr kurze Adaption, die gerade mal 5 Episoden hat. Regisseur ist Nakatani Asami, der Regisseur von Johanne the Parhelion, Sunshine in the Mirror. Und im Soundtrack haben wir noch Iga Takuro, der Soundtrack-Komponist von Oshinoko. Dann auf geht's.
Let's go! Es tönen die Lieder, der Frühling kehrt wieder, es spielet der Hirte auf seiner Schalmei. La 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 la. Ach, ein wunderschöner Kanon, Gabby, oder? Das ist doch eigentlich genau das richtige Lied, wo wir einfach miteinander in die Karaoke-Bar gehen können, und zwar im Bütchen zur Oma, heißt die Gaststätte. Und da können wir dann schöne, wie heißen die Dinger? Volkslieder singen. Ein Karaoke-Bar für Volkslieder. Ich finde, das ist eine Marktlücke, oder?
Ich habe hier gerade so eine Kreissäge und da würde ich jetzt einfach mein Gesicht reinwerfen. Das klingt spannender, ehrlich gesagt. Habe ich mehr Bock drauf.
Gabby, jetzt komm, wir beide haben schon mal Karaoke gesungen, ja, zusammen sogar.
Mhm,
ja, das war nett. Ja, aber ich finde, eine Karaoke-Bar mit Volkslieder, da sind wir doch wieder hier bei unseren, wo wir am Anfang mit Schalmeien waren, ja, weil hier kam ja auch die Schalmeien
vor. Wir? Das war doch der Podcast vor uns. Mit dem habe ich nichts zu tun.
Ach so, ja, na, das meine ich ja, also quasi unsere Vorband, unsere Vorpodcaster.
Ja, das die sind halt unfähig.
Verstehst du?
Das höre ich mir nicht an, ja. Mit Scheiß von denen.
So, und naja, auf jeden Fall, Gaststätte zur Oma, werden wir den Mantel des Schweigens drüberlegen. Aber Karaoke mit Volkslieder, Gabby, sehe ich uns. Oder?
Tust du das?
Nein. Absolut nicht. Ich kann mit Volksliedern, außer dass Volkslieder gemeinfrei sind und man die immer singen darf, ohne dass man vor der GEMA Angst haben muss, finde ich, Volkslieder sind okay, sie sind da, sie haben was mit Kultur zu tun, aber es ist jetzt nicht so, dass ich die so wahnsinnig krass toll finde.
Dann lieber nochmal ein perfekter Co-op-Rap zu Linkin Park in the End zwischen Jugo
und mir.
Das war eine fantastische Aktion damals, wie wir das einfach perfekt durchgerappt haben.
Aber es wird niemand jemals wieder erleben. Das, meine Freunde, ist Vergangenheit.
Apropos Jugo, der musste sich leider verabschieden dieser Podcast-Runde. Aber wir haben noch seine Bewertungen für euch. Denn er hört noch zu und gibt uns Anweisungen aus der Regie. Er kann bloß jetzt gerade nicht mehr so laut aufnehmen. Deshalb,
Er hat die Stimme verloren.
Wir machen kurz einen Test. Yuga, deine Regieanweisung jetzt. Okay, ist erst AFK.
Hätte ja klappen können.
Ja.
Ja.
So, Kids. In Let's Go Karaoke haben wir einen Schüler, einen Mittelschüler, der ist in einem Chor und der Chor, der hat gerade so ein bisschen versagt. Der ist nur zweiter Platz geworden bei einem Schulentscheid und da sind natürlich alle so ein bisschen betröppelt. Dieser Wettbewerb, da stand im Publikum einer, der so ein bisschen zwielichtig reinguckt und das hat auch seinen Zweck, denn er ist Yakuza. Und der hat sein Auge geworfen auf unseren Hauptcharakter, auf Satomi und spricht ihn am Ende des Wettbewerbs an und sagt zu ihm, Digga, wir gehen zusammen in eine Karaoke-Bar. Und dann fick ich dich so richtig in den
Was?
Natürlich nicht, es ist 25 Jahre Altersunterschied zwischen den beiden. Man kann ja in Karaoke-Bars auch andere Dinge tun als das hier gerade, auch wenn das in japanischen Karaoke-Bars gerne mal zweckentfremdet wird. Aber nein, es geht tatsächlich nur ums Singen. Wir haben festgestellt, wir haben hier keinen Yaoi-Anime, sondern nur einen, wo so ein zweideutiger Satz pro Folge gedroppt wird. Und ansonsten ist es eigentlich gar kein Romance-Titel. Es ist einfach nur zwei Dudes. Der eine, der möchte singen, der Yakuza-Boss, Yakuza-Dude, der möchte singen lernen, dann ist in seiner Yakuza-Gruppe findet demnächst ein Karaoke-Wettbewerb statt und derjenige, der den letzten Platz belegt, der bekommt vom Chef, vom Yakuza-Boss, vom Obersten, kriegt er ein Tattoo gestochen. Und da hat keiner Bock drauf, weil der oberste Yakuza-Boss, der lernt gerade erst das Tätowieren und das Ganze wird unfassbar schmerzhaft werden und unfassbar hässlich aussehen. Entsprechend möchte Kyoji, unser Yakuza-Dude, jetzt alles daran setzen, besser singen zu lernen und Satomi soll ihm dabei helfen. Und er ist großer Fan von Enkas, er ist großer Fan von X-Japan und entsprechende Titel hört man hier sehr oft gesungen. Es wird tatsächlich ziemlich oft gesungen in der Folge.
Auch nicht gar nicht so schlecht.
Ja, tatsächlich habe ich mir auch so am Anfang gedacht, so das ist jetzt nicht.
Also für Lernen reicht's nicht. Also ja. Außer ja. Das Englisch, das war.
Er sollte erstmal einen Englischkurs machen und danach einen Gesangskurs. Das mit dem Englisch, das war ein bisschen kritischer, aber ich glaube, das juckt in Japan keinen, besonders nicht in der japanischen Yakuza, die ja auch ein bisschen. Häufig ein bisschen nationalistisch unterwegs sind. Ja, und jetzt haben wir diese zwei ungleichen Gesellen, die zusammen Karaoke singen.
Singen. Ja. Gesellen, die singen.
Und sonderlich viel mehr ist da auch gar nicht passiert in der ersten Folge, ehrlich gesagt.
Na, außer dass es anfangs war es halt einfach mal ein bisschen awkward. Kannst du ja nicht anders sagen. Das war ja dann doch schon, vor allem, dass wir die ganze Zeit diesen Hint hatten, da gibt's bestimmt sexy, so in diese Richtung. Aber wirklich mehr ist da legitim einfach dann doch nicht passiert. Und diese Hoffnung wurde auch komplett enttäuscht, würde ich behaupten. Und ansonsten, also sorry, mir hat der Anime nicht viel gegeben. Leider. Obwohl eigentlich, glaube ich, die Grundprämisse ist eigentlich schon Grütze. Wenn du es vielleicht nicht mit Karaoke machst, nee, es funktioniert auch nicht. Nimm den Altersunterschied, also es hat die ganze Zeit eine ganze Zeit irgendein awkward Gefühl irgendwie gemacht.
So ein bisschen grooming-mäßig, ne? Weil ich glaube, also, es ist weird, so, man hat hier ein Setting, das eher in so einen Boys-Love-Titel reinpasst, mit so einem Age-Difference-Ding auf einer echt weirden Weise, ne? Wie gesagt, 25 Jahre Age Gap und der eine Protagonist ist halt Mittelschüler, 14 Jahre alt. Aber dieses Setting ist halt einfach nur eine Fassade und soll einfach nur, weiß ich nicht, Boys Love Fangirls und Boys auch anlocken, um ja eigentlich eine Geschichte zu erzählen, die überhaupt nichts mit Boys Love zu tun hat, scheinbar. Und soweit wir jetzt auch rein recherchiert haben, hier mal kurz während des Streams, da auch effektiv nichts passiert. Das ist bloß, das höchste der Gefühle ist ein BL-Subtext. Und das ist dann anscheinend ein Satz pro Folge. Also, wir haben so ein Boys Love-Setting, aber eine Nicht-Boys Love-Prämisse, die eigentlich eher absurd komisch sein möchte. Aber das Problem ist, das Setting wird so bierernst gespielt, dass irgendwie nichts daran unterhaltsam und witzig ist.
Das zündet einfach nicht.
Es ist eine dämliche Prämisse, aus der man eine Menge Gags hätte ziehen können, aber es wurde nicht gemacht. Ich habe die ganze Zeit drauf gewartet, wann kommen denn jetzt die Gags? Wenn du schon so weit gehst und daraus was aufbaust, so, ja, der Chef, der ist beschissen im Tätowieren und so, und dann wurde so ein kleiner Gag, der viel zu harmlos war, daraus gemacht, einer unserer Yakuza-Mitglieder hat eine Hello Kitty-Phobie und dann wurde der hat beim letzten Karaoke-Wettkampf verloren, also hat der Boss ihm Hello Kitty drauf tätowiert, aber weil er ja so scheiße ist, sah das dann aus wie so eine Monsterkatze und das fand er dann wieder cool und seine Hello Kitty-Phobie kam nicht zum Vorschein. Das ist ein Gag, der ist komplett bescheuert, aber aus dem hätte man irgendwie was Lustiges machen können, wenn man den richtig delivered hätte. So wurde der einfach komplett trocken runtergespielt, überhaupt nicht delivered und ich weiß bis jetzt nicht, ob das ein Comedy-Anime sein möchte, ob das irgendwie lustig sein möchte oder was es sonst sein möchte. Und Romance ja anscheinend nicht. Also es ist die ganze Zeit nur Bait and Switch, soll die ganze Zeit nur Boys Love Fans angelockt werden und dann delivert der nicht. Ich verstehe es nicht.
Also der teast halt irgendwie so ein bisschen auch ständig an. Na, also ich habe das Gefühl, die sind sich mit dem Genre selber nicht so ganz einig gewesen. Was machen wir jetzt? Ja. Comedy oder was? Es hatte ein bisschen was, was war denn das für ein Anime? Also es hat ja mit einem Chor angefangen und es hat ja legitim ernste Züge im Sinne von, ja, wir wollen da jetzt wirklich irgendwie auch noch besser werden, dies, das. Ah, wie hieß denn dieser Anime, ging es um Klavier oder ging es um Flöten? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas mit Symphonika? Irgendwas?
Meinst du Hibike Euphonium?
Ja, das kann auch sein. Den haben wir das zusammen geschaut gehabt.
Blaskapelle?
Ja, dann war es das gewesen.
Das irgendwas haben wir im Kino zusammen geguckt, den Recap-Film davon. Der übrigens deutlich schlechter ist als die eigentliche Serie, die absolut fantastisch ist.
Ja, natürlich, genau. Und da ging es ja auch irgendwie gedanklich nur halt nicht um Blaskapelle, sondern da ging es eben um Singen jetzt. Aber da hast du eben diese ganzen Boys Love Interests, wie auch immer man das betiteln will, und dann noch diese Comedy-Sachen. Also so richtig weiß der Anime scheinbar auch nicht, wo es hingeht.
Es beginnt tatsächlich witzigerweise total wie die erste Folge von Hibike Euphonium, die auch damit beginnt, dass die Blaskapelle, dass der Blasmusikclub bei einem Wettkampf versagt und einen zweiten Platz bloß holt oder einen dritten Platz, ich weiß gerade nicht mehr, und alle am Boden zerstört sind und komplett witzigerweise beginnt das hier genauso.
Zweiter, klar.
Ja, ja,
also in deren Sicht.
Ja, ja, weil es in Hibike Euphonium eben darum geht, sich die allerhöchsten Maßstäbe für sich selbst zu setzen und daraus ja auch die ganzen Konflikte entstehen in der Serie, was aber meiner Meinung nach extrem gut umgesetzt ist. Aber dafür einfach einen der Podcasts der letzten Monate hören. Irgendwo habe ich ein sehr umfangreiches Hibike Euphonium Review gegeben und im nächsten Podcast gibt es das auch von Endo. Oder hat das Endo schon beim letzten gemacht? Nee, habe ich leider noch nicht. Wo war ich denn geblieben? Genau, und die erste Folge von dem hier beginnt wieder genauso. Der Chor ist am Boden zerstört, weil er bloß den zweiten Platz gemacht hat. Alles sind betröppelt. Natürlich bei weitem nicht so dramatisch dargestellt wie bei Hibike Euphonium. Daraus wurde dann irgendwie auch nichts gemacht. Also, es sind alles so Dinge, die einfach da sind und aus denen nicht wirklich was gemacht wird. Ich habe jetzt hier gerade nochmal kurz in die MRL-Reviews, die ziemlich positiv sind, reingelesen. Und da wird geschrieben, so, es geht wohl im Grunde genommen hauptsächlich, ist das so ein kleines Pubertätsdrama mit so verschiedenen Dinge, die sich im Laufe der Pubertät und in den Teenagerjahren verändern und die Unsicherheiten, die daraus entstehen. Das wahrscheinlich das so der Yakuza, dass der Yakuza-Dude so ein bisschen, das ist ein Review für alle 5 Folgen, fürs Finale, so. Ist ja durchgelaufen. Und der Yakuza-Dude so ein bisschen der erwachsene Anker ist, der den Hauptcharakter wahrscheinlich so ein bisschen in die richtige Richtung zieht. Aber davon habe ich in der ersten Folge halt auch nichts bemerkt. Also das ist halt vielleicht kommt da noch was. Vielleicht ist die erste Folge ja einfach wieder so ein bisschen nicht so super kompetent gewesen im Sinne von, wir bringen hier rüber, worum es hier eigentlich gehen soll. Ich fand es jetzt Hans eher öde und hab nicht so richtig geschnallt, was das Ding eigentlich von mir will.
Ja.
Ja.
Bin ich leider genau bei dir.
Vielleicht habe ich nicht das BL-Brain, das solche Erzählstrukturen richtig verarbeiten kann, weil irgendwie ist das ja ein grundsätzliches Problem bei Titeln dieser Art, die wir immer wieder haben.
Tja. Dann würde ich sagen,
Zahlen.
Kommen wir einfach zu den Zahlen. Und die Zahlen sagen mir, so ich sie denn finde, da sagen MRL 7,67 bei 2282 Bewertungen, allerdings schon bei 4 von 5 ausgestrahlten am jetzigen Tag, 10.09. Community sagt 3,14 bei 7 Bewertungen. Was sagt denn Gabby?
Stimmt, das ist noch gar nicht durchgelaufen. Der läuft aktuell noch. Hä? Ich bin gerade verwirrt, weil da steht, dass die letzte Folge am 25. September ausgestrahlt wird. Warum kommt denn die so spät? Das ist ja erst in 2 Wochen vom aktuellen Aufnahmedatum, aber läuft das bloß.
Gabby, okay, krass. Wer weiß.
Ja, nee, ja, ist tatsächlich so. Das Ding ist jetzt einfach seit über einem Monat gefreezed. Und die letzte Folge kommt erst in 2 Wochen raus. Das ist ja wild. Okay, ich gebe 3 von 10. Fand ich jetzt nicht so spannend, aber ist jetzt auch nicht das Schlimmste, was es gibt. Mitch?
Ja, mir gefielen tatsächlich so ein bisschen dieser Animationsstil oder der Zeichenstil, wie man das nennen möchte.
Bleibt mal bei Zeichenstil, weil Animationen gab es
ja
nicht so viele.
Nicht so viele, nee. Dann nehme ich den Zeichenstil, dann ist das gewesen. Von daher würde ich, trotzdem, die Story war schon nicht ganz so geil, ehrlich gesagt. Ja, ich gebe auch eine 3 von 10.
Okay. Dann kommen wir zum letzten Anime für heute, und zwar ist das Ruri Rocks im japanischen Titel Ruri no Hoseki.
Achso, haben wir hier Yugas Bewertung gesagt? Fällt mir nur gerade an.
Stimmt, Yuga 8 von 10. Sorry. Ja. Lesen Sie jetzt von Crunchyroll.
Crunchyroll!
Eine Manga-Adaption von Studio Bind, die hatten wir dieses Jahr schon mit Flower and Asura, und letztes Jahr haben sie den zweiten Part von der zweiten Staffel von Mushoku Tensei gemacht. Der Manga läuft seit 2019. Als Regisseur haben wir Fuji Shingo, der schon bei Onimai Regie geführt hat. Dann, ja, würde ich sagen, gucken wir uns mal die Steine an.
Mach was los!
So, Mitch, es ist soweit.
Ja.
Dieser Anime hat mich richtig geil gemacht.
Was?
Ich habe meinen Runder geholt, während wir den geschaut haben.
Alter. Wie oft habe ich dir gesagt, du sollst das lassen?
Ich konnte mich nicht mehr zusammenreißen. Es war einfach. Wir hatten einfach.
Gabi,
das, ich mein, nee, guck das dir das nochmal an. Wir hatten die ganze Zeit so riesengroße,
fette. Nein, das kann nicht weiter so weitergehen.
Aber wir.
Jedes Mal, wenn du Steine siehst.
Die waren halt wirklich Gabi. Thick.
Du warst das letzte Mal, als du wandern warst, ja?
Mhm.
Da hast du quasi, also als wir wandern waren, quasi mit einem Stein gekuschelt. Gabi, das geht so nicht weit. Du hast ja geschlafen. Okay, du hast Bewusstsein verloren, aber du hast geschlafen.
Für 5 Sekunden.
Mit einem Stein, ja.
Ja, das waren die besten.
Sowas nennt sich Quickie.
Das waren die besten 5 Sekunden meines Lebens. Also einfach. Steine sind da einfach geil.
Und jetzt warst du vor kurzem erst wieder wandern. Ich will gar nicht wissen, was dort los gewesen ist. Mal ganz ehrlich. Du hast ein Problem.
Bleib zwischen den Steinen und mir.
Was im Wald passiert, bleibt im Wald, sagt da so eine komische Stimme aus dem
Mund. Unsere Regie. Regieanweisung.
Ja.
Ja. Gut, möchtest du den Leuten erzählen, was im Wald sonst noch so alles passiert?
Also im Wald passieren extrem gute Dinge. Und zwar, ich brauche gar nicht viel zusammenfassen. Also storymäßig es ist ein Slice-of-Life-Anime, wo ein kleines Mädchen, warum auch immer, eine extrem krasse Obsession für Steine hat. Um genau zu sein, für Granaten, also nicht Granaten im Sinne von, es macht Bumm, sondern eben Mineralien. Die wohl so heißen. Da muss ich sagen, bin ich auch ein bisschen raus. Allerdings, wenn man tatsächlich während in der Mitte des Animes, da wo in Japan immer die Werbung kommt, dort auch mal Pause machen würde, hätten wir vielleicht sogar was erfahren können, weil da war ganz viel Wall of Text. Aber
ein Granat ist ein Edelstein aus der Mineralgruppe der Silikate, der meist rot, aber auch in vielen anderen Farben wie grün, orange, gelb und braun vorkommt.
Rot?
Der Name stammt vom lateinischen Granatus in Klammern Korn und verweist auf die Ähnlichkeit der Steine mit Körnern des Granatapfels.
Achso, ich dachte mit Schnaps. Auf jeden Fall, der Anime geht im Prinzip wirklich darum, dass das Mädchen sehr gerne solche Steine finden möchte. Und sie, da habe ich allerdings ein bisschen den Faden verloren gehabt, wieso treffen die sich? Also da ist noch eine andere Dame.
Random.
Wo ich auch
die andere ist halt Geologin. Sie macht da gerade ihre Arbeit und dann treffen die sich halt da.
Ja, und dann sind die im Prinzip, also die ganze Zeit spielt der Anime in einem Fluss, wo das kleine Mädchen tatsächlich etwas über Steine lernt. Und das ist eigentlich alles. Gut, sie ningelt noch ein bisschen bei ihrer Mutter rum und sagt, ich will aber mir eine Spitzhacke kaufen. So, na, und die Mutter denkt dann die ganze Zeit, du willst ja bestimmt bloß Make-up und ins Kino gehen und nein, ich will eine Spitzhacke für Steine. Das ist quasi der ganze Plot. Und dann geht sie eben in den Wald, in den Fluss und da suchen die eben Steine, also Granaten. Ja, und das ist, also, das ist so befriedigend, finde ich.
Genau, Leute, wenn ihr jetzt eingeschlafen seid, weil ihr denkt, holy shit, das klingt langweilig. Ich möchte kein Anime über Edelsteine gucken. Stopp, kommt zurück. Setzt euch wieder hin. Hört zu jetzt, Lauscher auf.
Ja.
Die meisten von euch haben es wahrscheinlich schon mitbekommen, weil das Ding zumindest in der Sakuga-Community in aller Munde ist. Wir haben hier absolute Peak-Produktionswerte. Es ist fantastisch animiert. Es ist in konstanter, großartiger Bewegung. Es gibt kaum Momente, wo irgendwas stillsteht hier. Hier ist so viel Herzblut reingeflossen in jeden einzelnen kleinen Teil der Animation. Es gibt teilweise komplett unnötige Momente, wie zum Beispiel viel zu flüssig animierte Fische, die für 3 Sekunden durch einen Fluss schwimmen. Es ist fucking insane.
Ja, es gab nur eine 1-Minuten-Szene, wo man gemerkt hat, ja, vielleicht haben sie da mal kurz, weiß ich nicht, war ein Feiertag dazwischen oder so, die mussten doch noch schneller fertig werden. Aber das war quasi ein stilistischer Bruch, den man denen tatsächlich entschuldigt, weil das löst, also das
macht
das
nochmal
ein bisschen auf.
Meinst du diese kleinen Chibi-Szenen dazwischen drin oder was? Ja, okay, gut, aber das war ja offensichtlich Absicht, sondern keine wirkliche Sparmaßnahme. Also selbst für Studio-Bind-Verhältnisse, ich würde sagen, die erste Staffel von Mushoku Tensei kommt da noch ran, aber ich meine, ist ein Studio, das sowieso grundsätzlich krasse Leute ranzieht und fantastische Animationen liefert, aber was wir zum Beispiel hatten dieses Jahr schon mal mit Flower and Asura, ja, einen anderen Slice of Life Anime von denen, der auch großartig animiert war, aber bei weitem nicht auf diesem Level, das wir jetzt hier hatten, also da kommt wirklich nur Mushoku Tensei bisher von Studio Bind dran. Ist optisch absolut fantastisch anzusehen. Und inhaltlich, ganz ehrlich, die Inszenierung ist so dermaßen chill. Ist einfach diese Kombination auch aus Soundtrack und sympathischen Charakteren und Edutainment, das ich irgendwie nicht langweilig finde, weil es, obwohl mich Steine wirklich überhaupt nicht interessieren, außer auf sexueller Ebene.
Was?
Gibby. Und trotzdem habe ich hier einfach mega viel Spaß an der Folge gehabt und war einfach in einem mega guten Chill. Das ist wieder genauso das, was mir so Anime wie Yuru Camp und so geben. So diese Chill-Vibes mit ein bisschen Enthusiasmus, den ich nicht nachvollziehen kann, aber der irgendwie trotzdem funktioniert, weil er nachvollziehbar inszeniert ist.
Ich fand damals während unserer Schulzeit, fand ich es schon interessant, als wir kurz in Geografie die Bestimmung von Steinen hatten. Und wenn du halt raus, also das ist gut, ja, Pflanzen auch, aber wenn du halt auf Steine, also weiß nicht, Steine sind irgendwie so, das weiß ich kann das nicht mal sagen. Also ich habe eine kleine Faszination für Steine, so generell, jetzt nicht, dass ich sage, oh, ich werde Geologe oder so, aber ich finde die wissenschaftlichen Aspekte da dahinter, was ja auch dann, sag ich mal, zeitgeschichtlich da noch mit drin vorkommt, fand ich schon irgendwie ganz, ganz cool. Ne? Also klar, man könnte auch sagen, Bäume, Pflanzen bestimmen, dies, das. Aber ich bin dann irgendwie, ich hatte mal eine kurze Zeit, da bin ich, habe ich Steine gesammelt und habe versucht, die sozusagen mit Hilfe von Büchern und so zu bestimmen, was das für Steine sind. Basaltgestein, dies und das, und hast du nicht gesehen. Und was mir auch noch einfällt, ist, wenn Kinder unterwegs sind, warum auch immer, aber auf Kinder haben Steine prinzipiell eine so interessante Faszination, das kannst du dir nicht vorstellen. Also,
stimmt, ich habe auch Steine gesammelt als Kind.
Ja, genau.
Und dann ständig, hat man aber eben so eine Steinkiste hatte ich so, ne? Wo ich so hübsche Steine reingelegt habe.
Ja. Also ich gehe auch manchmal mit den Kindern aus den jüngeren Klassen. Wir haben einen Spielplatz um die Ecke, da geht auch eine Brücke drüber und da hast du eben, warum auch immer man das gemacht hat, ganz viele ganz normale, so eine Bortensteine, die man halt eben kennt, ne, die an Häuserwänden da dran liegen, so ganz viele, damit das Regenwasser besser absickert und so weiter. Und es sieht halt aus, als wäre das ein Fluss aus Steinen. Und da schicke ich die Kinder immer hin und ich muss die mittlerweile immer zurückhalten und ich sage, nur 3 Steine dürft ihr pro Kind mitnehmen, sonst würden die wahrscheinlich alle mitnehmen.
Und das heißt, wir haben die sozusagen ein bisschen gerafft, sonst ist irgendwann das ganze Ding leer und irgendwelche Kinder von mir von Arbeit haben das Zeug mitgenommen. Das können wir natürlich nicht machen. Aber warum auch immer, das hat eine riesen Faszination. Und Steine glitzern schön in der Sonne. Das machen Pflanzen nicht so.
Ja.
Und Steine können auch nicht giftig sein. Es sei denn, du isst, also, ne?
Hm.
Und also, mit Steinen kann man auch spielen.
Würde ich jetzt nicht unbedingt essen, vielleicht.
Also, Shoutout an die Steine und an diesen Anime.
Die MVPs. Okay, wir müssen noch den Elefanten im Raum ansprechen. Nämlich die elefantös großen Titten. Oh. Und den dicken Hintern.
Ich hab's mit Absicht nicht angesprochen.
To be honest, nicht mal nur bei der erwachsenen Geologin, sondern auch bei der, ich habe mich gerade nochmal nachgeguckt, soll wohl eine Oberschülerin sein, also irgendwo im Bereich 16 bis 18 und einfach bloß ein kleingewachsener Mensch, was tatsächlich mal einigermaßen realistisch dargestellt war von den Zeichnungen her, als kleingewachsener Mensch, denn sie, da waren ja schon so sehr erwachsene Rundungen im Körper.
Das
Mädel. Aber die war halt einfach, die kleinere, das genau. Aber die war halt einfach war ein bisschen compressed, aber da war waren schon erwachsene Rundungen im Körper. Wir haben hier so eine deutliche Darstellung auf Körper, die jeder andere Anime gottlos sexualisieren würde.
Ja, Jiggling Bouncing, ja,
als Stichwort. Nagi, die Geologin, hat unfassbar große Brüste und einen unfassbar dicken Hintern und dicke Schenkel. Alles an diesen Charakterdesigns ist Porn. Aber, zumindest in der ersten Folge, wird sie einfach nur dargestellt als hochintelligente Frau, die halt einfach ihren Körper hat, so wie er ist.
Was auch echt ein Bruch ist, wahrscheinlich.
Ist das eine Message? Ist die Message hier, Leute, guckt mal, was im Köpfchen ist und nicht was im Körper ist. Ich weiß es nicht. Aber
finde ich einen spannenden Take.
Aber in Anime-Form würde ich irgendwie, also so im Anime-Bereich irgendwie, das ist so, es fühlt sich falsch an, dass die nicht sexualisiert werden. Es ist richtig, aber es fühlt sich falsch an, ja, weil es immer noch Anime
falsch
ist.
Falsch würde ich jetzt nicht sagen. Es ist eher ungewohnt, dass es nicht passiert tatsächlich. Ja. Aber ich finde, ja doch, wenn du mich so mit der Nase drauf stößt, würde ich fast auch sagen, dass, also ich meine, das ganze Ding schreit halt nach Edutainment. Das ist einfach mal so. Du wirst voll geballert. Du kannst danach wirklich sagen, hey, wir schreiben jetzt ein Testhefte raus, Stift raus und los geht's. Und ich finde, da passt das irgendwie gut mit rein. Sehr gut sogar.
Ja, also ey, es ist natürlich keine Message. Das ist gerade eine runke Bullshit, weil im gerade im Chat das auch nochmal versucht wird, uns davon abzubringen, von dieser Meinung. Ja, aber es ist schon ein bisschen witzig irgendwie so, dass wir hier solche Charakterdesigns haben und dann wird daraus im Prinzip nichts gemacht. Was erfrischend ist, aber trotzdem ungewohnt. Wir sind hier immer noch bei Anime. Anime ist immer noch horny.
Anime hat immer noch was mit Sexualisierung zu tun, mit dicken Brüsten, die gefälligst auch so dargestellt zu sein haben.
Ja.
Dieser Anime
und ey,
will einfach nicht da reinpassen in diese Kerbe und deswegen.
Ich meine, selbst wenn sie noch sexualisiert wird in irgendeiner Form, ist es zumindest eine erwachsene Frau.
Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das glaube ich tatsächlich nicht,
ja,
dass
ich,
das nochmal irgendwann
ich denke,
passiert. Ich glaube noch nicht mal, dass da Männer mit vorkommen, um ehrlich zu sein.
ich denke, es wird so auf dem Level bleiben, wahrscheinlich, dass man halt, dass die Kamera entsprechend ab und zu mal körperbetont zu sehen ist. Das hatte man ja jetzt hier auch so in so ein paar Szenen. Hattest du schon so ein paar körperbetonte Kamerawinkel?
Ja, vielleicht ist das sogar ein Punkt, wo ich sage, das muss, glaube ich, das braucht der Anime nicht. Oder mit Absicht, um diesen Spagat eben hinzubekommen. Ich weiß es nicht. Zwiegespalten. Ich bin sehr zwiegespalten gerade. Okay.
Ja.
Ich glaube, wir kommen nicht weiter.
Nee. Aber wir kommen zur Bewertung.
Wir kommen mal zur Bewertung. Und zwar sagt.
Ich eigentlich, oder?
Mach doch, mir so Wurst.
Auf MRL haben wir eine 7,77 bei 6.934 Bewertungen. Stand hier der 10.09.2025. Ist ein Stückchen hochgegangen von der 7,68, den es nach der ersten Folge hatte. Unsere Community gibt eine 7,27 bei 11 Bewertungen. Damit ist das nicht der am höchsten bewertete Anime der Season, aber ich glaube, der zweithöchst bewertete nach Takopi.
Ich weiß nicht, was du gibst, aber ich glaube, also eine solide 8 ist es auf jeden Fall. 8 von 10, sage ich erstmal. Mit Tendenz nach oben tatsächlich.
Würde ich tatsächlich mitgehen. Ist für mich auch die 8. Das könnte ein richtig, richtig starker Slice-of-Life-Titel werden.
Was mir danach einfällt, ist tatsächlich, weil ich es gerade nochmal gesehen habe, die Musik. Ich finde, die macht nämlich nochmal ein bisschen was mit her. Also die nimmt viel, viel Vibe mit, finde ich.
Ja, am Anfang war es noch so ein bisschen so Doodle-Musik, die fandst du ganz witzig, aber da war ich noch nicht so überzeugt, ja. Aber danach kam...
Nee, die fand ich nur witzig, weil die irgendwie sehr unpassend war am Anfang.
Okay, aber danach hat die Musik echt auch nochmal zusätzlich was von der Atmosphäre getragen. Quasi so beginnt mit dem Opening. Das Opening war, fand ich, richtig krass. Das war auch mega schön, atmosphärisch, ja. Mega schön. Und so ab da hat sich dann in der Folge auch so ein bisschen so durchgezogen und die Musik hat so ein bisschen die Begeisterung extrem gut rübergebracht. Und wie gesagt, ne, ist schon ein Kunststück, Begeisterung für Steine, für Mineralien rüberzubringen, für Leute wie uns, die ja das eigentlich nicht wirklich begeistert.
Die eher ein weiches Herz haben als ein Herz aus Stein.
Genau.
Oder andere Kings.
Ja.
Who knows?
Alles klar. Dann sind wir durch. Eigentlich hat Yuga Higurashi abgeschlossen, aber der ist ja jetzt hier nicht mehr in der Aufnahme dabei. Das heißt, er kann euch gar nicht sein Review geben. Aber Mitch, du hast gesagt, dass du irgendein Anime abgeschlossen hast.
Ja, nee, abgeschlossen nicht. Aber ich bin mittendrin noch dagegen.
Achso, übrigens zu dem Ruri Rocks Anime hat Yuga noch eine 6 von 10 gegeben. Das habe ich noch vergessen zu erwähnen.
Ja, stimmt, tatsächlich.
Und bei Higurashi hat er eine 8 von 10 gegeben. Sagt er mir gerade im... Also ich glaube, er sagt nur... Ja, die Regie sagt nur, du weißt doch, was Yuga gegeben hat bei Higurashi.
Ja. Und er hat wohl eine 8 von 10 gegeben.
Ich glaube ja.
Wie ich hörte. Ja, nicht wie du eine 10 von 10.
Es wurde zumindest nicht widersprochen. Nee, nicht wie ich eine 10 von 10, aber das erwarte ich auch nicht. Also Higurashi hat für mich einfach so einen besonderen Stellenwert, weil es quasi mein Einstieg in Anime in Gänze war. Und ich letztes Jahr da auch ja nochmal diesen Ort besucht habe und das für mich wie so eine Pilgerreise zu meinen Anfängen ist. Aber ja, ich habe mit Yuga Higurashi abgeschlossen. Ich bin immer noch bei einer 10 von 10. Ich kann diese Serie auch nicht mehr neutraler bewerten, als ich's, weil es einfach zu sehr prägend für mich so ist und für mich einfach so eine besondere Serie ist. So, Mitch, was hast du geschaut?
Ich habe in letzter Zeit auch im Hinblick, dass ja gerade noch die Basketball-EM läuft, tatsächlich, wo Deutschland morgen gegen Finnland spielen wird. Wobei, das könnte sein, dass es so, also am 12.09. spielen die, soweit ich weiß, also am dem Freitag, aber bis dahin ist der Podcast wahrscheinlich, naja, wer weiß. Auf jeden Fall ist es so, dass wir gerade Kuroko no Basket gucken und versuchen das gerade ein bisschen durchzubingen. Nicht allein, nicht nur meine Frau und ich, sondern Günther macht mit und eigentlich gucken wir es vor allem wegen ihm und ich habe die damals, also ganz, ganz früher, als es rauskam, wann war das? 2016, kann das sein? Ich weiß es gerade nicht mehr.
Noch früher. Ich glaube, 2012 ist der gestartet.
Ehrlich, so früh? Okay.
Ja, das war also einer der ersten Anime, die wir im Podcast hatten. Ja, das war die allererste Season, die wir verpodcastet haben. Okay, sogar krass. Im allerersten Podcast von uns drin. Warte, ich prüfe dies.
Okay, prüfe das mal. Ich mache währenddessen mein Review. Auf jeden Fall sind wir jetzt bei Staffel 2 angelangt. Ich glaube, jetzt im hinteren Drittel. Ich glaube, Folge 17 oder 18 müssten wir weitermachen. Ich bin mir gerade unsicher. Ich habe es gerade nicht vor der Nase. Also Staffel 1 fand ich grandios. Wirklich, hat mir richtig gut gefallen. Jetzt sind die eben bei diesem Wintercup-Stand jetzt. Und ich muss wirklich gestehen, also eigentlich ich mag den Anime eigentlich wirklich sehr. Aber also man kann es auch ein bisschen übertreiben, hä?
jetzt ist dann aber auch mal gut. Und jetzt kann der die Fähigkeit und das und noch ein Plot-Twist. In jeder Scheißfolge gibt es irgendeinen beknackten Plot-Twist. Natürlich nach jedem Spiel, was da läuft, Strand- und Onsen-Geschichten.
Hattest du den schon komplett geschaut oder?
Nee.
Das ist neu für dich, die zweite Staffel schon? Oder?
Ja, zweite Staffel ist jetzt neu für mich,
okay. Genau. Ja, ich gucke gerade nach meinen Bewertungen, also ja, ich scheine auch die zweite schwächer gefunden haben. Also erst habe ich eine 7 gegeben, zweite eine 6 und danach ging es wieder hoch. Die dritte fand ich, glaube ich, wieder ziemlich stark, da habe ich eine 7 wieder gegeben. Die habe ich auch eher ziemlich positiv in Erinnerung.
Also das ist auch, also ich hoffe, dass nochmal was kommt. Günther feiert das Ding natürlich komplett. Dadurch sind wir jetzt tatsächlich auch auf dem Trip, dass wir anfangen, hier immer Basketball spielen gehen zu müssen mittlerweile. Was ich ja ganz cool finde, ne? Das ist einfach eine Sportart und da bist du auch dabei. Und ich weiß nicht. Also ich glaube, es ist ein toller Anime, es ist ein Sportanime. Wir wollen tatsächlich dann nach Kuroko no Basket eventuell mit Haikyuu mal weitermachen. Das wäre nochmal was uns eventuell reizen könnte. Und trotzdem ist es irgendwie, ja, es ist ja letzten Endes sowas wie Captain Tsubasa nur mit Basketball
im weitesten Sinne. Ist das für deinen Sohn schon von den Charakteren her reizend? Weil die sind ja schon... Die sind ja schon älter als, also das ist ja schon hier Oberstufe und so 17, 18 oder so, glaube ich, sind die ja, ne?
Das ist ihm, glaube ich, relativ wurscht.
Okay.
Also das ist jetzt nichts, woran er es festmacht. Er freut sich dann immer, also bestimmte Sachen, ne, wir gucken, wie gesagt, aktuell die Basketball-EM noch nebenbei und wenn du da so Pässe siehst, die da dann eben durch den Raum fliegen oder Dunks oder Körbe generell oder Drei-Punkte-Würfe, da sagt er dann immer, ah, guck mal, das war voll der Kuroko-Angriff und guck mal, das war voll der Tiger-Dunk und nur so ein Zeug. Also es ist schon irgendwie ganz witzig, ne? Ich meine, es ist natürlich klar, Anime ist nochmal ganz was anderes, das denke ich, weiß er auch. Und ja, ansonsten ist es ein netter Anime, ein schöner Anime, den man tatsächlich mit seinen älteren Kindern einfach zusammen angucken kann. Ich muss den neuen Zuhörern noch erzählen, wer Günther ist. Ja, Günther ist mein Sohn. Der heißt auch nicht Günther, aber der heißt hier im Podcast und im Stream Günther. Also der hat einen anderen Namen, aber den verrate ich nicht.
Der eigentliche Name ist sehr, 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 sehr nah am Mut Günther.
Genau. Das ist nämlich Günther. Günther. Nee, ansonsten, ich habe noch eine Live-Action-Serie zu Ende geschaut. Weiß nicht, ob das noch relevant ist oder.
Nee, guckt keiner Live-Action von unseren Podcast-Zuhörern.
Ach so. Dann kann ich eine empfehlen. Nein, ich habe The Chosen Staffel 5 jetzt geschaut. Ja, da gebe ich jetzt aber kein ausführliches Review.
Nee.
Ist vielleicht auch nicht für alle interessant. Staffel 5 war ein bisschen enttäuschend hinten raus, aber es ist okay. Ich habe mit ein bisschen was anderem gerechnet, womit sie enden, aber
die Leute, die hier zuhören, die wissen nicht mal, was Live-Action ist.
Achso, das ist mit richtigen Menschen, so mit zum Anfassen.
Kennen die nicht. Naja, wirklich nicht, okay. Das kannst du vergessen. Denken auch, wir sind Anime-Figuren.
Wir? Die
jetzt gerade den Podcast machen. Ja,
haben wir nicht so Anime-Avatare?
Ja, die denken, wir sind die Leute auf unseren Avataren.
Ah, okay. Das heißt, ich bin ein Junge mit Pikachu drauf.
Richtig, richtig. Die denken, du bist Ash Ketchum. Und ich bin Karin aus Monogatari.
Ja.
Und hab nur eine sehr, sehr männliche Stimme. Habe aber eigentlich Titten. Und ja.
Und ein Ei auf dem Kopf. Okay, das führt jetzt zu weit. Wenn ihr das gerne wissen wollt, kommt in unser Discord. Da könnt ihr das dann jedes Mal mit anschauen.
Ja, also wir sind natürlich keine echten Menschen, wir sind natürlich Anime-Figuren, keine Sorge.
Ja, natürlich.
Ne?
Ja.
Und Live-Action existiert nicht. Alles gut. So.
Genau.
Ich würde sagen, wir sind durch für heute. Vielen Dank fürs Einschalten. Das war der vorletzte Podcast zur Sommersaison und nächstes Mal. Achtung, mal wieder 2 Wochen Abstand. Wir nehmen nächste Woche nicht auf, da bin ich in Frankreich. Das heißt, der nächste Podcast kommt erst in 2 Wochen raus. Außer, ich kriege diesen Podcast hier nicht rechtzeitig geschnitten, dann war jetzt zwischen diesem Podcast und dem letzten Podcast 2 Wochen. Das erfahrt ihr, wenn er erscheint.
Und das wissen wir jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme auch noch nicht.
Richtig. Von daher sind wir durch für heute und ich habe gerade gehört, wir haben hier gerade noch hier ist noch jemand, der möchte noch so eine Message loswerden. Mitch, weißt du, wer das ist?
Das ist mein böser Zwillingsbruder.
Okay, dann kommt jetzt Mitch. Tschaußen.
Tschüss.
Unser Podcast-Archiv sowie die Statistiken findet ihr unter nanaone.net/podcast. Dort könnt ihr uns auch abonnieren via Feed oder iTunes. Wenn ihr einmal bei der Produktion dabei sein und mit uns gemeinsam die Animes sehen wollt, schaltet
Donnerstag
ab 19.30 Uhr unseren Livestream ein. Wollt ihr uns etwas Gutes tun, schreibt uns euer Feedback in die Kommentare, macht unseren Podcast bekannt und bewertet uns auf iTunes. Das Lied im Intro und Outro hat den Namen Darkness und ist von Fabio Confalone.